Moin, hallo und Servus. Ihr hört den Talking the Game Podcast. Heute mal wieder in altbekannter Dreierbesetzung, nämlich mit Christian, Patrick und mir. Mein Name ist Emmo. Hi, ihr zwei.
Hi.
Moin.
Ich hoffe, ihr seid on fire, denn wir haben hier ein bisschen was zu besprechen. Wobei, so viel ist es gar nicht, aber wir haben uns mal festgelegt auf drei Teams, bei denen sich ja auch so ein bisschen was geändert hat und es durchaus Sinn macht, da mal drüber zu reden, was aktuell so alles passiert, nämlich den Boston Celtics, den Cleveland Cavaliers und den Denver Nuggets. Und im Vorgespräch hat sich gerade schon so ein bisschen eine leichte Aufregung angebahnt über irrelevante Spiele, möglicherweise den Panzer rausholen und lauter solche Sachen. Da können wir dann vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, wenn wir da Zeit haben, weil da habe ich schon so ein paar Punkte, über die ich mich ein bisschen aufregen kann momentan, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht sollten wir erstmal beim Thema bleiben. Bevor wir hier arg rumschwafeln, sollen wir mit den Boston Celtics loslegen?
Das ist eine sehr überraschende Auswahl von deiner Seite.
Ja, das kommt tatsächlich extrem überraschend. Ja, nachdem du vorhin schon gesagt hast, hier die Denver Nuggets machen wir schön am Schluss, hatte ich ja nur eine 50-50-Chance bei drei Teams. Aber gut. Bei den Boston Celtics ist es ja nun mal so, dass Jason Tatum wieder da ist. Einleitung Ende. So, Discuss. Nee, aber ganz ehrlich, sagen wir es mal so, vor der Saison hieß es ja, na gut, Jason Tatum wird wahrscheinlich die ganze Saison raus sein, beziehungsweise in der letzten laufenden Saison mehr oder weniger hieß es das noch, also in den Playoffs. Und wir dachten uns, na gut, das gibt halt ein Übergangsjahr, da wird irgendwie überhaupt nichts funktionieren in Boston und man wird auch versuchen, dass nichts funktioniert. Man wird natürlich versuchen, einige Spieler loszuwerden, was man ja dann auch folgerichtig getan hat. Al Horford quasi abgeschoben nach Golden State und so weiter. Aber auf jeden Fall ging es trotzdem ja ziemlich gut weiter, also sportlich relevant. Die Celtics hatten irgendwie keinen so richtigen Dip drin. Also man hatte immer den Eindruck, okay, jetzt werden vielleicht irgendwie nur noch irgendwelche G-League-Spieler laufen gelassen oder so. Es war aber einfach nicht der Fall. Brown spielt die beste Saison seiner Karriere und so weiter. Und irgendwann hieß es dann so, naja, Tatum könnte doch früher zurückkommen und er ist natürlich seinem Trainingsplan voraus und so weiter. Und jetzt ist er tatsächlich wieder da. Und ich stelle fest, wir haben hier den 17. März heute zum Tag unserer Aufnahme. Tatum hat jetzt auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel in der Saison und es läuft gar nicht so schlecht. Und auf einmal steht Boston da mit einem ziemlich guten Rekord, sind Zweiter im Osten. Haben Brown in seiner besten Saison, bisher zumindest, also ohne Jason Tatum. Tatum schaut auch gar nicht so schlecht aus, der Rest vom Team irgendwie auch nicht. Und man fragt sich so, wohin, also wie weit kann es da gehen? Ich weiß nicht, habt ihr von den letzten Spielen jetzt mit Jason Tatum ein bisschen was gesehen von den Celtics?
Ja. Also nicht jetzt jedes Spiel, aber es war natürlich schon mal interessant, den sich anzuschauen. Ich fand vorher halt schon krass, dass die Celtics einfach so gut waren. Das hätten wir irgendwie alle nicht so richtig erwartet. Und wenn du dann halt so im Kopf hast, es kamen ja die ersten Nachrichten, dass Tatum wieder am Start sein wird, war halt immer der Gedanke, okay, sie werden jetzt noch besser. Auf einmal, obwohl sie ohnehin schon so stark waren. Also hatten vorher schon die zweitbeste Offense der Liga und stand ja auch schon auf Platz 2, was die Bilanz angeht. So, und er kommt halt einfach noch oben drauf. Ja. Also ich finde, wir können ja erstmal über Tatum gerade ein paar Worte verlieren, bevor wir generell ein bisschen auf die Saison des Celtics schauen. Aber mich hat überrascht, dass er schon seinem ersten Spiel irgendwie relativ aggressiv aufgetreten ist. Also man merkt natürlich, klar, wenn man jetzt schaut, er spielt 29 Minuten im Schnitt in seinen Spielen. Er zieht quasi kaum Freiwürfe. So ist ja auch eine Stärke normalerweise. Also ist jetzt irgendwie die Hälfte der Freiwürfe, wenn man das auf 100 Possessions hochrechnet, die er normalerweise hat. Also du siehst schon natürlich Unterschiede jetzt, aber das ist ja auch völlig klar, wenn du von so einer Verletzung zurückkehrst. Ich fand aber generell trotzdem, dass er einigermaßen aggressiv aussah. Also gerade was Defense angeht, das kann man, glaube ich, so nicht erwarten, oder? Also wenn jemand nach so langer Zeit reinkommt, hätte ich jetzt so ein Abtasten von 10, 15 Spielen fast erwartet. Und man muss eigentlich schon fast einkalkulieren, dass ein Spieler vielleicht gar nicht in dieser Saison so einen riesigen Impact haben kann. Weiß nicht, wie ihr ihn gesehen habt bisher, aber das war so das Erste, was mir aufgefallen ist, dass er schon überraschend selbstbewusst an das Ganze herangeht. Und es ist offensiv ist vieles wackelig noch, klar, keine Frage, aber wir reden halt auch erst von 5 Spielen. Also da müssen wir erst mal schauen, wie kompetitiv er dann Richtung Playoffs unterwegs sein kann.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es ziemlich beeindruckend, wie er bisher aussieht. Also klar, er legt jetzt noch nicht diese Fabelzahlen auf, die wir teilweise in den Jahren davor gesehen haben. Er, finde ich, auch in der Spielanlage sieht man es ihm auch an, dass er sich noch nicht so 100% wohlfühlt. Ich finde, er chuckt noch etwas viele Dreier. Also ich meine, Tatum war schon immer jemand, der viele Dreier Zeit seiner Karriere genommen hat. Letztes Jahr dann auch fast 50% seiner Würfe waren Dreier. Jetzt sind es noch mal mehr, knapp 52% in den 5 Spielen. Und ja, ich meine, die fallen halt aktuell nicht. Ich finde, er wirkt im Drive noch ein bisschen gehemmt, was natürlich auch an der noch nicht ganz zurückgekommenen Athletik liegen kann. Da bin ich mir eh noch nicht sicher, wie wir da jetzt die paar Spiele bewerten können, beziehungsweise diese Saison bewerten sollten, oder ob wir da nicht einfach noch irgendwie ein paar Monate warten sollten, bis er nächstes Jahr wieder angreift, mit einem Training Camp im Rücken und so weiter. Ich meine, KD hat da ja auch mal gesagt, nach so einem Achilles, das dauert es eigentlich 18 Monate oder so, bis er sich wieder bei 100% gefühlt hat. Und ich glaube, Jason Tatum zockt aktuell natürlich auch nicht bei 100%. Umso beeindruckender finde ich, wie er aktuell schon ausschaut. Und ja, also ich finde jetzt nicht hundertprozentig nahtlos, er sich in das Team einfügt, aber schon relativ problemlos bisher. Also ich meine, es sind auch erst 5 Spiele, es waren jetzt nicht die krassesten Gegner, meine ich. Aber natürlich mit OKC, glaube ich, war doch auch dabei, oder? Genau, gegen OKC verloren, gegen die San Antonio Spurs. Also auch schon zwei der besseren Teams, die in den Finals dann eventuell auch warten könnten, falls es für die Celtics dieses Jahr wirklich so weit gehen kann. Ja, und also ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, wie er zurückgekommen ist, und finde, das funktioniert alles aktuell sehr, sehr gut. Also auch so, er hat jetzt noch den nächsten Monat Zeit, irgendwie so langsam einen Ramp-up zu starten, dann vielleicht auch in den Playoffs wirklich als Starter für, keine Ahnung, 35, 36 Minuten da zu sein, körperlich noch ein bisschen fitter zu sein und so weiter. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass es für den Rest von der Eastern Conference echt Bad News sind, dass Jason Tatum jetzt zurück ist.
Das würde ich auch so sagen. Vielleicht muss man leicht korrigieren. Gegen OKC haben sie zwar gespielt, aber er war inactive in dem Spiel. Nichtsdestotrotz, ich finde es halt krass, er ist 5 Spiele auf dem Court. Und natürlich ist es immer schwierig, 5 Spiele jetzt mit der ganzen Saison zu vergleichen. Aber wenn du auf dieses Zahlen gehst pro 36 Minuten oder auf 100 Possessions gerechnet oder sowas, dann nimmt er ja, also nähme er sozusagen, wenn sowas jetzt durchgehen würde, die meisten Wurf oder die meisten Würfe aus dem Feld überhaupt in seiner Karriere im Vergleich. Hat auch super starke Rebound-Zahlen jetzt aufgelegt. Also hat ja irgendwie muss ich hier gerade mal auf die Liste zurückgehen, ein Spiel mit 11 und einmal mit 13 Rebound, 14 und 12 sogar zwischendrin einfach mal. Also hat sich halt so ein bisschen auf die Sachen konzentriert irgendwie, die jetzt momentan gehen mit der Körperverfassung, die er eben hat. Und du hast gesagt, viele Würfe, ne? Also wahnsinnig viele Dreier, aber insgesamt viele Würfversuche einfach auf die Minuten gerechnet, die er jetzt halt gespielt hat. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, erstens mal, dass er generell weniger Minuten spielt im Schnitt. Also ich hätte gedacht, diese Minutes Restriction ist dann vielleicht eher so Richtung 20 oder so. Erstmal ein bisschen reinkommen und ein bisschen Rhythmus finden und dann aufbauen. Also eigentlich kriegt er dafür schon relativ viel und macht eben auch relativ viel. Er hat viel den Ball in der Hand, irgendwie tut viel. Und es ist oft so, dass wenn Stars zurückkommen, vor allem von so einer schweren Verletzung, dass man im ersten Moment, wenn man nicht so richtig dran denkt, was da alles dahinter liegt, dann heißt es, oh ja, das ist aber auch nicht mehr der Alte und guck mal und andere haben jetzt hier die Rolle übernommen und so. Und das ist halt hier überhaupt gar nicht der Fall. Deswegen würde ich deiner Aussage zustimmen. Das ist echt eine schlechte Nachricht für die Eastern Conference, weil wenn er jetzt nach 5 Spielen, nach dieser krassen Verletzung, und wie gesagt, er hatte nicht eben mal einen Schnupfen oder irgendwie einen Muskelbündelriss oder sowas, sondern das war ja wirklich was Schwerwiegendes, so gut wie er drauf ist, wie ist er dann drauf nach 15, nach 20 Spielen, ne? Also klar, ein Trainingslager oder sowas, ein komplettes im Sommer, das hatte er nicht, und da wäre ich auch dabei zu sagen, er wird mit Sicherheit auch in dieser Saison nicht die volle Leistungsfähigkeit erreichen, dafür ist die Zeit zu kurz und zu wenig Spiele insgesamt und es fehlt halt vielleicht so ein bisschen an Integration ins Team, aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem große Leistungen abrufen kann. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wir hatten bis zu seinem Antritt natürlich eine Fabelsaison von Jaylen Brown. Ich weiß nicht, wer war es, LeBron James, glaube ich, im Interview, der gesagt hat, für ihn ist er auf jeden Fall der MVP und es ist Wahnsinn, was Jaylen Brown hier alles liefert. jetzt frage ich euch, Christian, vielleicht, wie geht es jetzt weiter mit Jaylen Brown? Also ich will jetzt hier nicht die Zahlen von 5 Spielen irgendwie jetzt mal ranziehen und alles gegenüberstellen oder so. Aber ist es nicht irgendwie logisch, dass wenn Jason Tatum wieder so halbwegs an seine alte Rolle rankommt, dass Brown möglicherweise wieder einen Dip hinlegen wird? Oder glaubt ihr, der zieht jetzt einfach hier so durch?
Ja, bei Jaylen Brown war es halt so, dass er unglaublich viele Abschlüsse hatte so in der Phase ohne Tatum. Also der hatte halt irgendwie ich weiß gar nicht, wie krass jetzt die Usage war, aber wenn man allein schaut, so die Abschlüsse aus dem Zweierbereich, da kam er in dieser Saison auf 16 pro Spiel. Das ist schon krass. Muss nochmal gerade genau drauf schauen, aber halt über also fast 22 Abschlüsse pro Spiel, also ganz klar vorne bei den Celtics. Und das ist halt dann schon extrem viel. Also jetzt siehst du halt, Tatum kommt da in seinen weniger Minuten, also er spielt 5 Minuten weniger im Schnitt kommt schon fast in diese Abschlusszahlen. Also es wird ja zwangsläufig jetzt auch dauerhaft verändern, gerade wenn Tatum dann 34, 35 Minuten geht. Ne? Also es ist eine niedrige Usage. Und ich glaube, es tut Jaylen Brown dann ganz gut, weil was man halt ehrlicherweise sagen muss, und deswegen war ich jetzt auch nicht so so ein Mega-Fan von seiner Saison, ist, dass er halt vieles relativ ineffizient gemacht hat. Und es ist gut gegangen, auch weil halt viele andere im Team sind, die sehr gut performen. Und im Ergebnis kam ja auch viel bei ihm rum. So, aber wenn du halt auf ihn so sehr dann auch irgendwie angewiesen bist und er aber in Sachen Effizienz nicht zuverlässig ist, dann kann es halt auch schnell mal in die Hose gehen. Also dann kann natürlich die Defense sich auch auf so einen Spieler einstellen. Und deswegen, ich glaube, es ist eher gut für das Gesamtkonstrukt, dass nicht mehr alles in den Händen oder so viel in den Händen von Jaylen Brown liegt. Also ist zumindest meine Meinung. Ich denke, das tut den Celtics unterm Strich gut. Und weil was wir vergessen, die Saison war halt einfach richtig geil bisher. Und es lag halt nicht nur an Jaylen Brown. Gebt ihr vielleicht erst noch mal euren Senf zu ihm dazu, aber ansonsten hätte ich gleich auch noch mal 1, 2 Punkte zur Saison von Boston, die mir richtig gut gefallen haben. Aber erstmal, also, wie habt ihr die Saison so bisher von ihm gesehen? Hat euch das auch ein bisschen Sorgen gemacht in Sachen Effizienz oder habt ihr es ein bisschen anders gesehen?
Ja, ich muss sagen, ich bin bei Jaylen Brown auch ein bisschen skeptischer, glaube ich, als so ein paar Kollegen in den USA vielleicht, die ihn da in den MVP-Konversationen da relativ weit vorne hatten teilweise. Trotzdem, finde ich, ist die Saison natürlich aller Ehren wert, auch wenn ich sagen muss, Jaylen Brown mit einer 36% Usage ist, glaube ich, nicht der Basketball, den ich unbedingt sehen will und den ich für besonders vielversprechend halte. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut, also Luka Doncic ist der einzige Spieler in der Liga aktuell, der eine höhere Usage hat über die Saison als Jaylen Brown mit 37,5. Das ist ja halt krass Helioball offensichtlich, und bei Jaylen Brown funktioniert das auch so ein bisschen so. Ich meine, die Celtics haben natürlich immer noch ein bisschen mehr Ball-Movement, aber am Ende lief es halt dann häufig darauf hinaus, Jaylen, get us a bucket, bro, oder so. Das ist halt, ist harter Tobak teilweise gewesen, auch wenn bei ihm natürlich viel reingefallen ist und er richtig krasse Spieler hatte, glaube ich, wird ihm das schon gut tun, dass er einfach in der Crunch-Time jemanden neben sich hat, dem man auch mal den Ball geben kann, der ein besserer Creator für andere ist, der auch vielleicht ein besserer Shotmaker ist, als es ein Jaylen Brown dann am Ende ist, und dass ich da die Load einfach auf zwei verschiedene Schultern aufteilen kann, ist, glaube ich, für Boston auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es für Brown ein Riesenproblem sein wird, hier ein bisschen von der Usage wieder runterzugehen. Also ich meine, er muss ja jetzt nicht auf irgendwie 25% Usage runter. Der hatte die letzten Jahre auch immer richtig hohe Werte in der 30er-Range oder so. Also ich meine, klar, er bekommt dann am Ende ein paar weniger Touches und darf vielleicht nicht mehr so viel kreieren, wie er es teilweise gemacht hat, aber ich glaube, das wird eher seine Effizienz gut tun, vielleicht sogar, also wenn er weiter seinen Rhythmus halten kann. Dementsprechend, halte ich das eher für positiv und sehe da den Downside ehrlich gesagt nicht so wirklich.
Nee, also ich meine, das war jetzt auch keine furchtbar ineffiziente Saison von ihm. Also es war eigentlich überraschend, wie effizient sie war, wieder dafür, dass seine Rolle ja im Grunde einfach daran bestanden hat, komplett grünes Licht zu haben für alles. Und das war ja wirklich, glaube ich, zu Beginn der Saison, kann ich mir schon vorstellen, dass es vom Trainerstab auch so gedacht war, baller mal drauf, Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann hat man festgestellt, der Ball hat drauf, er trifft auch noch und das Team ist auch noch erfolgreich. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, so ein bisschen leicht anpassen sollten wir vielleicht schon. Also nicht nur draufballern, sondern vielleicht noch ein paar andere Sachen machen. Und das hat ja insgesamt auch dazu geführt, das muss man sich mal überlegen, dass sie hier die zweitbeste Offensive der Liga sind. Und das eigentlich unter den Vorzeichen, die ja wirklich komplett anders gestaltet waren, also eigentlich in alle Richtungen gedeutet haben, nur nicht dahin. Und ich glaube aber auch, und ich bin ein bisschen bei euch, was die Skepsis anbelangt, es ist manchmal leicht, in Anführungszeichen, wenn du in einer Saison, wo es eigentlich erstmal um nichts geht, jemanden hast, der an sich natürlich auch schon ein sehr guter Spieler ist. Es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgend so ein random Dude, der irgendwie plötzlich anfängt aufzulegen. Sondern wir wissen ja schon, dass er scoren kann und dass er gewisse Dinge in der Offensive gut drauf hat, in der Defensive auch. Wenn du so jemandem grünes Licht gibst und der legt irgendwie los wie die Feuerwehr und es ist vielleicht einfach noch nicht so ernst, sowas kann schon mal passieren, aber ich bin insofern skeptisch, das wäre natürlich nicht die Lösung. Also würden wir jetzt mal annehmen, die Celtics hätten jetzt Jason Tatum komplett verloren oder was auch immer, dann wäre nicht die Lösung zu sagen, okay, die nächsten Jahre, wir setzen jetzt voll auf Jaylen Brown, weil wir wären spätestens wahrscheinlich oder hätten es spätestens in den Playoffs gemerkt, wie die anderen Mannschaften halt darauf adaptieren und dann auch einfach schauen, ihm seine Stärken zu nehmen. Und er ist nicht der absolut runde Offensivspieler, also er ist nicht Kevin Durant in der Offensive, auf Dauer zumindest. Da wissen wir mittlerweile irgendwie über 20 Jahre gefühlt, dass man ihn einfach nicht stoppen kann, egal was man macht. Das wäre ja hier noch zu beweisen gewesen. Und insofern glaube ich schon auch, dass es ihm gut tut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil das muss man sagen, wenn man Jaylen Brown über die letzten Jahre so eine gewisse Schwäche, will ich gar nicht sagen, aber so einen Nachteil andichten will, dann, dass er in diesem System, was die Celtics ja teilweise hatten, so dieses Jason mach du mal oder Jaylen mach du mal, manchmal ein bisschen dazu neigt, in Anführungszeichen sich zurückzulehnen. Also es wirkt immer so, als würde er sich denken, ja gut, da ist jetzt noch einer, der kann das ja auch übernehmen und ansonsten latzen wir halt einen Dreier drauf. Und das führt manchmal zu so einer, wenn man viel die Celtics verfolgt, gefühlten Passivität. Und ich frage mich ein bisschen, wie sie das jetzt hinkriegen, das wieder gut auszuleveln, weil natürlich ist es Jammern auf hohem Niveau, also da ist ja auch schon eine Meisterschaft bei rausgesprungen in letzter Zeit und so weiter. Und trotzdem, ich habe manchmal so das Gefühl, so wenn beide auf dem Platz stehen und du hast einen Gegner, der das irgendwie gut auszunutzen weiß, defensiv sozusagen, dass da manchmal so diese Lethargie reinkommt. Und wir haben jetzt halt schon den Punkt, dass die Celtics die langsamste Pace der kompletten NBA spielen. Das heißt, das ist ja wirklich sehr, sehr gepflegter Halbfeldbasketball, könnte man sagen. Sie spielen aber on top auch noch sehr wenige Pässe. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, das korrespondiert gar nicht so richtig mit dem Eye-Test. Also wenn ich die Celtics sehe, ich habe immer den Eindruck, der Ball läuft gut, aber es kommen weniger, also ich habe gerade Pässe gesagt, sorry, ich meine Assists natürlich, es kommen weniger Assists bei rum, was möglicherweise dazu führt, dass der Ball läuft zwar rum, aber am Ende ist dann doch immer noch mal einer da, der sich denkt, okay, jetzt dribble ich aber mal noch mal ein Stückchen durch und dann ist eben kein Assist mehr. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehe halt ein bisschen die Gefahr drin, dass die Offensive, die eigentlich relativ rund ausschaut oft, wenn auch sehr langsam, dann so ein bisschen zum Erlahmen kommt, wenn noch mehr dieses, wir müssen mal gucken, wer von uns zweien jetzt hier das Ding aufzieht, reinkommt. Und ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass der Ball dann einfach weniger läuft, aber vielleicht bin ich da auch per se zu negativ eingestellt, ich weiß es nicht.
Naja, es liegt ja auch ein Stück weit dran, dass sie einfach mittlerweile auch verschiedene Leute haben, die sich gut was kreieren können und sein Team das gerne wirft. Du hast halt jetzt mittlerweile auch ein paar Leute, hast ja nicht nur Sam Hausers da rumstehen, die am Ende drauf warten, dass sie irgendwie ihre Chance bekommen, sondern halt auch Leute wie Peyton Pritchard oder so, die dann sich das auch mal selbst kreieren können. Und deswegen, also zu der Jaylen Brown-Sache, ich finde halt, was ich vorhin damit meinte, ist weniger das, was er in der Spitze zu leisten imstande ist, sondern eher das, was Gegner ausnutzen können, wenn es halt drauf ankommt. Wenn er halt dann am Chucken ist und so weiter. Und deswegen, weil insgesamt, und darauf wollte ich mal hinaus, auch wenn du sagst, ja klar, langsame Pace, statistisch wenige Pässe und sowas, was die Celtics halt auszeichnen, das gefällt mir dieses Jahr so gut, ist erstmal etwas, das seit Jahren sie natürlich auszeichnet. Also sie nehmen viele Dreier. Also sie haben aktuell die dritthöchste Dreierrate der Liga. So, das ist normal, das kennen wir seit Jahren bei den Celtics. Und was mir halt dieses Jahr gut gefällt, ist, sind dazu in der Lage und sind am Ende ja auch ein bisschen abhängig davon. Also das ist ja immer so das Problem. Du nimmst viele Dreier und dann müssen die natürlich auch irgendwie fallen. So, und die Patentlösung wäre, wenn du es schaffst, einzukalkulieren, dass auch mal welche daneben gehen, dass du dir aber weitere Chancen erarbeitest. Und das war so ein bisschen bei den Celtics in den letzten Jahren das Problem. Also sie hatten dann ihre Spiele, in denen irgendwie nicht so richtig viel fiel oder Momente, in denen nicht so viel gefallen ist. Und dann war irgendwie niemand so richtig da, der diese zweiten Chancen erwecken kann. Also dieses Arbeiten am offensiven Brett und so, das hat in den letzten Jahren total gefehlt. Also Offensive Rebound Percentage in den letzten Jahren, nur um mal da so einen Eindruck zu geben, Platz 18, Platz 14, Platz 27. Das war so die Realität. Das heißt, sie nehmen viele Würfe und die Offensive Rebound Percentage ist ja nichts Totales, sondern das misst sich ja, ist ja ein prozentualer Anteil am Ende, ne? Deswegen, und das Problem war halt immer da. Und ich finde, das haben sie dieses Jahr viel, viel besser im Griff. Also ich finde, das zeigt schon der Eye-Test, dass die Celtics einfach immer wieder Chancen bekommen. Also sie nehmen viele Dreier, aber sie kommen danach halt noch mal zu einer Chance. Das ist nicht zwangsläufig dann immer ein Dreier. Das kann auch ein anderer Abschluss sein. Das kann dann auch ein Jaylen Brown sein, der irgendwas wieder aus der Midrange macht oder so, weil er den Ball noch mal bekommt. Aber dieses Rackern am offensiven Brett, das hat sich total verändert. Ich finde, ein Key-Faktor dafür ist jemand wie Nemias Keta auch. So ein Spieler, der ihn irgendwie gefehlt hat. Also der trägt echt dazu bei. Aber es sind auch so ein paar einzelne Leute. Und ich glaube, dass Jason Tatum das auch jetzt noch weiter befeuern kann. Es war eigentlich eher einer, der in den letzten Jahren eher dazu noch beigetragen hat. Du hast jemanden wie Vucevic jetzt dabei. So, und ich habe eben gesagt, wo sie standen in den letzten Jahren. Und aktuell sind sie halt in dieser Saison auf Platz 5 in der Offensive Rebound Percentage. Also, ja, in jedem dritten Fall eigentlich holen sich einen Ball wieder zurück und erarbeiten sich dann zweite Chancen. So. Und das war eins der großen Probleme in den letzten Jahren, dass du halt Abende hattest, in denen haben sie geballert und wenn der Ball nicht gefallen ist, hatten sie irgendwie oft nicht so richtig eine zweite Lösung. Das war für mich dieses Jahr so eine Kernbeobachtung. Und ja, wenn sie das wirklich dauerhaft durchziehen, dann sind die halt richtig gefährlich, weil dann hast du halt nicht mehr nur so Shootouts gegen die Celtics, sondern dann sind es halt andere Spiele.
Da
ja, jetzt sagte ich gerade, Patrick wollte gerade was sagen, aber es ist, wir haben hier so ein bisschen so ein Lag irgendwie drin, das ist immer schwer, obwohl
ich glaub,
wir uns
jetzt heute sehen so abwickeln. Ich glaube, wir haben keinen Lag tatsächlich. Ich habe einfach bloß überlegt, ob ich was sagen will und habe dann beschlossen, ich glaube, es ist doch nicht so relevant, weil das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die Celtics Letzte in der Liga sind, was die Freiwurfrate pro Spiel angeht. Also sie bekommen die wenigsten Freiwürfe. Und das ist ein bisschen was ich glaube, was Tatum theoretisch boosten könnte. Wobei wir das halt jetzt aktuell auch noch nicht sehen bei ihm. Vielleicht ist es was kommt. Vielleicht bleibt es aber auch weiterhin so schlecht. Dann ist das auf jeden Fall was man für die Playoffs im Blick ein bisschen behalten sollte.
Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn er jetzt in den ersten Spielen nicht gleich irgendwie 9 Freiwürfe zieht irgendwie pro Spiel, weil das würde nämlich bedeuten, dass er sich wahrscheinlich in jeden Zweikampf irgendwie reinhämmert und ich weiß nicht, ob es so eine tolle Idee ist am Anfang. Also insofern gerne mal ein bisschen smart starten und nicht immer alles Vollgas spielen. Ich finde es halt interessant zu sehen, dass zum Beispiel Nikola Vucevic bisher ein einziges Mal gestartet ist und ansonsten ja nie unter den Startern ist, was man theoretisch möglicherweise hätte erwarten können, dass sie sich jemanden wie ihn holen und dann sagen, okay, dann stellen wir da vorne rein und los geht's. Und es ist, so wie Christian sagt, es ist halt super smart, irgendwie mit einem Myers Keter da zu spielen, weil er dir genau diese Elemente im Spiel gibt, die halt ansonsten fehlen. So ein richtiger Hustle-Guy irgendwie vorne drin und Überraschung muss man ja auch sagen, also wahrscheinlich mal in Boston, man hätte es nicht ahnen können die letzten Jahre, dass wenn du einen jungen, dynamischen, athletischen Center hast, dass das dir wirklich ein bisschen helfen kann und dann nicht irgendwie lauter 38-Jährige rumspringen, irgendwie mit ihren geriatrischen Gehhilfen oder was auch immer da dann noch so am Start ist. Also ist es schön einfach, wenn du ihn jetzt hier bringen kannst, jemand, der ja wirklich eigentlich auch ein versierter Rebounder ist, jetzt vielleicht nicht der Defense-Spieler vor dem Herrn, aber genau deswegen kommt er wahrscheinlich mitunter auch von der Bank. Und dann aber trotzdem irgendwie noch offensiv auch wieder was beiträgt. Also du hast ja so eine in gewisser Weise so eine kennt ihr das, wenn einem der Name fehlt? Patrick, euer neuer Center?
Al Horford?
Nee, der andere.
Quinton Post.
Nein, hier Dings, der auch bei den Celtics gespielt hat. Zerfix, wie heißt er denn? Das fällt mir echt der Name nicht ein. Hier Porzingis, meine Güte.
Ach so.
Ja, genau. Also ich würde sagen, er hat ja so eine Porzingis-Leitrolle in manchen Aspekten irgendwie so inne. Nur, dass Porzingis sich natürlich auch mehr so Richtung Shotblocker irgendwie entwickelt hat im Laufe der Zeit. Und das war jetzt ist nicht unbedingt Vucevic Stärke. Aber es ist trotzdem gut, wenn du ihn bringen kannst. Und was mir auch aufgefallen ist in den letzten Spielen, ist, dass der Coach ja sehr, sehr bereitwillig auch Leute wie Baylor Shireman einwechselt oder Jordan Walsh, Luca Garza, zwischendrin Hugo González selbst das. Und interessanterweise finde ich, dass die Jungs in den reduzierten Minuten, die sie natürlich haben, aber trotzdem in der Regel eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Also alle genannten zum Beispiel treffen ihren Dreier extrem gut. Macht natürlich in dem System, dass die Celtics hier spielen, auch enorm Sinn, dann jemanden zu haben, den du einwechselst, der eben den Dreier trifft, weil genauso soll es ja auch sein. Aber die spielen eben auch ihre anderen Rollen gut. Und dazu gehören natürlich auch Leute wie Sam Hauser, der aus meiner Sicht mittlerweile fast ein bisschen unterschätzt ist bei allem, was eben nicht Dreier werfen ist. Weil ich glaube, wenn man an Sam Hauser denkt, dann denkt man halt an, das ist der weiße Typ, der draußen steht und dann safe den Dreier reinlatzt. Aber er macht eben auch sehr viele andere cleveren Dinge. Und so hat man zwar namhafte Spieler im Endeffekt abgegeben vor der Saison. Und jetzt in der Saison, wenn du willst, den mit namhaftesten, also Anthony Simons, ja dann auch wieder weg. Obwohl wir uns ja einig waren, dass der jetzt nicht unbedingt der Typ ist, den du zwingend brauchst für die Playoffs. Und trotzdem, finde ich, ist das ein ziemlich rundes System. Eben mit ein paar No-Names einfach mit drin. Und ich habe momentan rein spielerisch, ehrlich gesagt, nicht den Eindruck, dass es irgendwie bedeutend schlechter läuft als letztes Jahr jetzt mit Jason Tate. Also als Jason Tate noch da war und die anderen eben auch alle. Insofern bin ich momentan eigentlich relativ positiv gestimmt, so was das Gesamtkonstrukt anbelangt. Fraglich ist halt, wie haltbar ist es dann, wenn es wirklich in den Playoffs ein bisschen weitergeht.
Ja, die Jungs, also die jungen Spieler gerade, die nicht so namhaften, haben halt einfach gezeigt, dass sie zu gebrauchen sind. Die sind auch schrittweise rangeführt worden, wie so ein John Walsh oder so. Das hat einfach funktioniert und Hugo González und so, die können alle ihre Minuten gehen. Ich finde es übrigens witzig, dass einem mittlerweile der Name von Porzingis nicht mal mehr einfällt. Also ich würde sagen, der Ruf ist ruiniert.
Das liegt aber auch ein bisschen daran, muss ich sagen, dass ich in den letzten Wochen nicht genug Warriors-Spiele gesehen habe. Und das wären ja die Spiele, in denen Porzingis gespielt hat. Und mir ist es ein bisschen durchgerutscht tatsächlich. Ich dachte, du willst einfach auf Al Horford noch hinaus, weil der ja auch bei den Celtics war.
Weil Christian schon echt so geil, mir fällt er nicht mal ein und sage ich, nee, euer Zweiter, und sagst, ah ja, Quinton Post. Das sagt eigentlich ziemlich viel.
Ja, vielleicht ist es auch einfach wichtiger, Sam Hauser zu kennen.
Ja. Zu Sam Hauser noch kurzer Fun Fact: hat letztes und dieses Jahr zusammen 49 Zwei-Punkte-Würfe getroffen. Und jetzt frage ich euch davon, wie viele davon waren Dunks?
Sag nochmal, wie viele Würfe waren es?
89 Zwei-Punkte-Würfe getroffen.
Zwei Dunks.
Einer, aber den müssen wir nochmal nachchecken, ob er wirklich einer war.
Congratulations, Samu, es waren wirklich zwei. Es war letztes Jahr einer und dieses Jahr bisher auch einer.
Oh. Wir brauchen ein Highlight-Reel, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Das wird so ein Brian Scalabrini-Highlight-Reel mäßig dann. Mit dem Unterschied, dass er halt wenigstens seine Dreier trifft und Brian Scalabrini weiß ich nicht so recht. Naja. Ja, aber ist doch schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir sind aber alle drei relativ positiv gestimmt momentan, entnehme ich auch euren Aussagen und Minen, was die Celtics anbelangt. Und gucken mal, was da noch so naht im Osten. Möglicherweise ja die Cleveland Cavaliers. Da schaut es ja in letzter Zeit auch gar nicht mehr so schlecht aus, wie es ursprünglich mal aussah. Mittlerweile Vierter im Osten. Ich schaue gerade nur drei Siege weniger als die Celtics. Also man hat den Eindruck, sie haben sich so ein bisschen gefangen, nachdem das zwischendrin ja wirklich übles Gedaddel war, was da abgezogen wurde. Man konnte kaum zuschauen. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, möglicherweise habt ihr ein bisschen mehr gesehen von den Cavs als ich, aber wie integrieren sich denn James Harden und Dennis Schröder, vor allem jetzt erstmal Harden vielleicht? Denn, also ich habe so ein bisschen geguckt und ich hatte den Eindruck jetzt zuletzt, boah, James Harden, das ist schon gar nicht so schlecht, den zu haben. Und dann habe ich Matt geschrieben und habe gemeint, na, ist doch gar nicht so schlecht, dass James Harden da ist. Und dann sagt er, das ist der dümmste Move aller Zeiten, so sinngemäß. Und ich habe mich dann gefragt, so schlecht habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Aber wie seht ihr das denn momentan? So das neue Konstrukt sozusagen hier in Cleveland.
Also ich finde, da können prinzipiell erstmal zwei Sachen wahr sein. Also es kann gut sein, dass du Harden jetzt für diese Saison hast. Und es kann trotzdem ein dummer Move gewesen sein, dass du Garland abgibst, weil der halt in den nächsten 5 Jahren oder so der bessere Spieler gewesen wäre oder der sinnvollere, um den du bauen möchtest oder mit dem du bauen möchtest. Ich glaube, das haben wir in der als wir den Trade besprochen haben, Christian und ich das auch ausdiskutiert oder angesprochen. Also ich glaube, da kann man schon, da verstehe ich schon ungefähr, wo Matt herkommt, ehrlich gesagt. Ja, auch einfach, weil ich nicht der größte Harden-Fan bin für das Playoffs-Matchup, was den Cavs da jetzt bevorstehen wird. Aber man, ja, muss einfach sagen, vielleicht ist die Availability hier in dem Fall einfach wichtiger, was so die Qualität von Harden bisher angeht. Ich finde, man hat in den ersten Spielen gesehen, dass es ein paar Spieler gibt, die enorm von ihm profitieren. Vor allem eben Jared Allen. Der hatte ein paar richtig krasse Games direkt danach. Es ist ja sonst nicht so der Scorer vor dem Herrn, aber da hat er dann direkt irgendwie, keine Ahnung, was war es, einmal 27 Punkte, ich glaube einmal sogar über 30 oder so aufgelegt. Das ist für Jared Allen schon das Höchste der Gefühle, möchte ich anmerken. Also der sah schon richtig cool aus. Und insgesamt ist es halt auch ein Spielertyp, der so Run- und Dunk-Bigs irgendwie maximieren kann. Das haben wir jetzt seit Jahren gesehen. Also sei es mit Ivica Zubac, sei es mit wie heißt er nochmal? Mit Clint Capella bei den bei den Rockets und so weiter. Mit DeAndre Jordan bei den Nets hat es auch funktioniert, auch wenn der schon weit über seinem Peak war. Aber also insgesamt funktioniert der Spielertyp einfach gut mit ihm. Und ich finde, es gibt schon ein paar Situationen, wo man merkt, dass James Harden einfach ein absolut elitärer Playmaker ist, der Pässe spielen kann, die sonst vielleicht nur so eine Handvoll Spieler in der NBA spielen kann überhaupt. Und das hilft dem Team auf jeden Fall. Ich finde aber insgesamt, finde ich, wirkt es noch ein bisschen unrund, der Fit. Man muss halt auch sagen, es sind halt jetzt gerade mal 14 Spiele, die Harden für die Cavs gemacht hat. Also man muss da vielleicht echt noch ein bisschen abwarten, wie es in den Playoffs dann sehen wird. Man muss ja auch sagen, also eigentlich läuft es für die Cavs in dem Zeitraum halt wirklich nicht schlecht. Also von dem her kann man jetzt nicht sagen, dass der Move irgendwie scheiße war in der Zeit oder so. Aber insgesamt, ja, man könnte vielleicht noch erhoffen, dass Harden vielleicht ein paar Mal mehr selber zum Scorer wird. Aber ich glaube, in dem Team ist es vielleicht auch ganz gut, wenn quasi Mitchell, Mobley und Allen dann diejenigen sind, die da vielleicht ein bisschen mehr machen müssen und dass Harden quasi in Anführungszeichen nur der Playmaker ist, der die Leute in den richtigen Szenen anspielt und eben in die Positionen bringt, in denen sie dann einfach Punkte aufgelegt bekommen. Also es ist ja auch ein Wert, den Harden jetzt seit Jahren irgendwie hat für seine Teams und das, glaube ich, hilft den Cavs schon enorm insgesamt dann.
Ich will nicht die Ernsthaftigkeit rausnehmen, aber man kann ein paar Zahlen anschauen von James Harden und bin wieder mal auf diese unsägliche BKRF-Seite gegangen, in der man alle Spitznamen sieht. Wie viele fallen euch außer The Beard ein?
Oh Gott. Ich glaube, kein einziger.
Gar keiner? Also es gibt vielleicht noch irgendeinen, der auf seine Stripclub-Affinität anspielt oder sowas, aber ansonsten wüsste ich auf Anhieb jetzt nichts.
Also ich trage es ja einfach mal vor, das muss man sich auf der Zunge einfach zergehen lassen. El Chapo, Jimbo Slice, Honey Bun, UNO, keine Ahnung.
Ah, UNO habe ich tatsächlich schon mal gehört, möchte ich sagen. Das ist der einzige, der mir bekannt vorkommt.
The System oder St. James. Aber ich finde, Honey Bun ist halt natürlich großartig. Oder Jimbo Slice.
Wir müssen echt mal recherchieren, also wir machen uns ja seit Jahren drüber lustig, aber wir haben nie recherchiert, woher eigentlich diese Dreckspitznamen kommen auf dieser Seite. Also dürfen Spieler da selber einreichen, was sie gerne hätten oder was, ich verstehe es überhaupt nicht.
Wer prüft das?
Also bei Jason Tatum habe ich auch vorhin gesehen, da ist The Anomaly hinterlegt und das war ja irgendwas, was letztes Jahr gelauncht wurde, dass er diesen Spitznamen für sich gerne haben möchte und jetzt steht er bei Basketball Reference, also ich wittere da Korruption im System vielleicht.
Ich hätte gerne Quelle, total, aber auf jeden Fall. Man müsste also an jeder Stelle einfach auf irgendeinen Link klicken können oder sowas, aber das ist mir zu unseriös, also dem müssen wir auf jeden Fall nachgehen.
Ganz zwingend. Ich find auch gut, dass Jaylen Brown, um das noch zu ergänzen, The Grave Digger ist, also das finde ich schon auch ein bisschen weit hergeholt.
Grave Digger ist ja crazy.
Das ist wirklich genial. Also man findet immer
wieder. Eins finde ich richtig geil, also es bietet sich extrem an, aber ich habe es noch nie gelesen bei Nikola Vucevic, weil ich den gerade noch offen hatte. Er ist einfach Vucimane Finde ich so großartig.
Gucci Mane ist ein guter auf jeden Fall.
Wer hier nicht so im Rap unterwegs ist, gibt ja den Rapper Gucci Mane. Deswegen finde ich Gucci Mane herausragend. Okay, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Ganz, ganz großartig. Okay, kommen wir wieder ein bisschen zum Thema zurück. Also es ging ja erstmal ganz gut los mit 5 Siegen. So ein paar Spiele kannst du eh nicht auf die Waagschale richtig legen. Man hat jetzt aber auch schon ein paar Spiele wieder gesehen, in denen es nicht so gut lief. Also auch gegen Gegner, die jetzt nicht unbedingt so der Hit waren. Also seit diesen 5 Siegen haben die Cavs eben eine 5-6 Bilanz und haben da irgendwie, da waren die Nuggets dabei, aber ansonsten ehrlicherweise jetzt auch nicht solche großartigen Gegner. Und was man da halt, finde ich, teilweise gesehen hat, ist, Jared Allen hat dann am Ende auch teilweise gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt raus ist. Aber dass du halt defensiv schon Probleme bekommst. Und wir haben da, Patrick und ich haben da schon mal drüber gesprochen, James Harden ist an sich, also es war zumindest mein Take, als Verteidiger auf jeden Fall interessanter als Darius Garland, weil er halt Dinge machen kann, die jetzt nicht unbedingt so positionstypisch sind. Also vor allem im Post-Up kann er halt verteidigen, so mit seiner ganzen Statur, wenn man es so nennen will. Bei Darius Garland war halt einfach überhaupt nicht wirklich irgendwas da. Insofern ist das schon eine Steigerung. Aber du hast halt auch, wie jetzt am Wochenende, das Spiel gegen die Mavs, auch jetzt nicht der großartigste Gegner, hast halt so Spiele, in denen du einfach merkst, es hat einfach faul, richtig faul in der Defense und ist halt ein absoluter Minusfaktor. Also wir können gleich über Schröder reden, den würde ich da manchmal sogar ein bisschen rausnehmen. Also er hat ja auch durchaus Anlagen, die defensiv ganz gut geeignet sind, aber gerade jetzt Spiele, in denen Jared Allen fehlt, das ist halt wirklich schon böse. Also Mobley tut mir da richtig leid, weil der muss alles ausbügeln. So viel kannst du gar nicht ausbügeln, wie viele Fehler da passieren. Und offensiv ist das natürlich, hat das super viel Potenzial. Aber ich habe halt so ein bisschen meine Bauchschmerzen, was die Defense angeht, obwohl du halt jemanden wie Mobley im Team hast. Offensiv, es ist halt sehr viel Creation da am Ende, ne? Also Harden macht dein Team langsamer, das ist klar. Das ist jetzt auch keine große Überraschung, wenn man sich die Clippers anschaut jetzt zuletzt. Die haben natürlich furchtbar langsam gespielt. Die Cavs werden jetzt auch wahrscheinlich teilweise eine ähnliche Tendenz haben. Du musst halt versuchen, glaube ich, wenn wir auf den Fit eingehen, die Leute offensiv zu staggern, also soweit das irgendwie geht. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt die Lösung mit Harden, weil wenn du ständig Leute, also Spielertypen drin hast, die alle irgendwie für sich kreieren wollen, hast du auch nicht so viel gewonnen. Und ich bin grundsätzlich halt auch kein Fan von dieser ganzen Timeline. Deswegen, also, es ist witzig, dass wir hier über Matt reden und er ist gar nicht dabei. Also wahrscheinlich müssen wir ihn an anderer Stelle noch mal reinholen. Deswegen, ich kenne nicht seine Argumente, aber ich glaube, ein Punkt wird halt, wird natürlich das Alter ganz im Wesentlichen sein. Also es kann jetzt gut laufen, aber ich meine, der Typ ist 36, so. Das wird auch nicht mehr so viel besser. Und das ist halt das, was ich irgendwie, also da bin ich einfach kein Fan davon, so einen Move zu machen. Es kann jetzt gut aussehen, so, aber es ist irgendwie ohnehin nicht perfekt, dann holst du ja den Spieler rein. Also, ich bin kein Mega-Fan davon.
Zumal Garland ja mittlerweile auch wieder spielt. Also, hätte man sich auch fragen können, ob einem das dann nicht auch was bringt. Also, wie lange, weiß man nie. Aber die letzten 2 Spiele gegen Dallas hier, es war ja auch im Starting-Lineup dann neben Mobley, Mitchell und Harden, dann Keon Ellis und Dean Wade. Ist natürlich auch insgesamt so ein bisschen eine wilde Mischung. Ich finde halt, dass bei Harden und Mitchell ist halt immer so ein bisschen die Sache irgendwie, wer von den beiden ist denn jetzt der, der in der jeweiligen Situation vorangeht. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die sich nicht in dem Fall wirklich hin und wieder mal den Ball mopsen. Wenn ich jetzt so in die Zahlen reinschaue, dann passt es schon irgendwie. Also Mitchell deutlich mehr Abschlüsse und so weiter. Harden ist instant der beste Passer im Team oder so. Das schaut erstmal so relativ harmonisch aus. Aber ich finde, wenn man es dann auf dem Platz so beim Spielen sieht, dann habe ich manchmal so den Eindruck, es ist noch nicht so richtig klar, wer jetzt eigentlich welche Rolle übernehmen soll. Also dass Harden offensichtlich jetzt nicht davon ausgeht, dass er jetzt hier einfach mal instant Topscorer wird. Das ist schon mal, scheint schon mal geregelt zu sein. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber abgesehen davon, ich weiß nicht, ob der Fit so absolut natürlich ist. Und wie ihr schon sagt, du hast ja mit Donny Mitchell schon mal ein relatives Loch in der Defense. Wenn James Harden da einen schlechten Tag hat und vielleicht jetzt auch nicht ganz optimal eingesetzt ist, dann hast du gleich noch eins und dann gibt es schon ziemlich viele da zum Ausbügeln. Und das kann halt Mobley nicht alleine machen. Auch mit Mobley und Jared Allen ist es auch schwer, weil ja am Perimeter trotzdem irgendwie ordentlich verteidigt werden muss. Und da musst du dann schon wieder anfangen mit Staggern und so weiter. Ich bin da auch nicht so ganz überzeugt, ehrlich gesagt, davon. Ich habe mal so ein bisschen die Plus-Minus-Werte und so reingeguckt, um mich so dem Ganzen zu nähern. Harden ist ja so ganz leicht positiv, Schröder sogar klar positiv, obwohl interessanterweise bei Schröder wiederum die Effizienzwerte und so das jetzt eigentlich irgendwie auch nicht hergeben würden. Da wird man jetzt denken, naja, so richtig rund läuft das, was seine Offense persönlich jetzt anbelangt, auch noch nicht. Aber im Teamkontext scheint es irgendwie zu funktionieren. Muss man jetzt auch wieder vorsichtig sein bei den wenigen Spielen, die beiden da gemacht haben und so weiter. Ne? Und du weißt dann auch nicht, gegen welche Gegner, da waren ja auch ein paar Graupenteams dabei durchaus. Aber rundum, also so richtig begeistern tut es mich auch nicht. Vor allem, wenn ich mir jetzt denke, okay, das ist jetzt hier laufende Saison, das kann schon irgendwie passen, aber selbst da schwankt es ja auf und runter. Ne? Dallas gewonnen, verloren. Vorher die Magic verloren, dann gegen die Sixers wieder gewonnen, dann gegen Boston verloren, okay, da kannst du schon mal verlieren. Dann gegen Detroit gewonnen, das ist gut. Davor auch gegen die Nets, davor aber wieder verloren gegen Detroit. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen random. Und man fragt sich, ist das jetzt alles so tagesformabhängig oder woran liegt es genau? Und ich, während mir bei den Celtics so total klar ist, was sie vorhaben und wo es hinlaufen soll und das auch relativ konstant abläuft, sehe ich das irgendwie bei den Cavs momentan nicht. Und wie gesagt, dieser Fit Harden Mitchell, wenn er mich vorher gefragt hätte oder letztes Jahr meinetwegen, was hältst du davon, die beiden, hätte ich wahrscheinlich gesagt so, weiß ich nicht. Ob das irgendwie so richtig geil ist, und so ist es jetzt halt, also jetzt mal unabhängig auch vom Alter, einfach so vom Spielertyp her, und so kommt es mir jetzt momentan auch vor.
Ja, du hast halt, also die Offense ist auf jeden Fall, klar, wir reden da erst von, ich glaube 16 Spiele sind es, aber die Offense wird auf jeden Fall nicht schlechter sein jetzt, da bin ich auch relativ zuversichtlich. Also es ist jetzt, vorher habe ich mal geschaut, waren sie im O-Rating auf Platz 7, jetzt in den 16 Spielen danach stehen sie auf Platz 2. Also das ist auf jeden Fall ein deutlicher Schritt gewesen. Die Defense wird halt eher schlechter. Auch keine Überraschung, aber ich weiß halt nicht, wie viel hast du damit dann wirklich gewonnen. Ne? Also dass du als eher relativ gutes Offensivteam ein bisschen besser noch wirst und damit dann irgendwie zum Besten gehörst, aber dann Defense halt ja nicht mehr mittelmäßig, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter ist. da bist du halt irgendwie keinen Schritt so richtig vorangekommen. Ich glaube halt, als Ganzes, die Cavs sind ja auch ein Team, das durchaus mal einige Spieler dabei hat, die ein bisschen enger sind. Und wenn du natürlich verschiedene Optionen drin hast, die dann mal übernehmen können, so, dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn du so einen Typ noch drin hast. Andererseits, Playoff-Harden haben wir halt irgendwie ehrlicherweise auch noch nie gesehen. Also in der Regular Season haben wir das oft schon beobachten können, dass er dann übernehmen kann und auch Spiele entscheidet, aber in den Playoffs halt nicht so wirklich. Und also mein Grundgefühl ist halt eher skeptisch, weil es gibt gute Sachen und es ist ein gutes Offensivteam, aber ich habe halt so viele Fragezeichen irgendwie und so viele wackelige Punkte, bei denen ich mir unsicher bin, wie läuft das jetzt wirklich mit ihm, und ich sehe halt nicht diese wirklich, wirklich klare Verbesserung. Deswegen hätte ich unterm Strich diese ganze Geschichte einfach sein lassen, aber ich bin ja auch nicht derjenige, der bei den Cavs entscheidet, und ja. Deswegen, also eher pessimistisch bleibe ich bei der ganzen Sache.
Ja, ich muss sagen, ich bin für die Playoffs tatsächlich halbwegs optimistisch gestimmt, aber man muss vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, ich bin bei den Cavs, glaube ich, seit Jahren zu optimistisch für die Playoffs. Ja. Dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht, wie realistisch meine Einschätzung hier ist oder ob das einfach ein bisschen Bias ist von mir, dass ich einfach denke, die Cavs müssten besser zum Beispiel als die Knicks und vielleicht sogar als die Pistons sein in den Playoffs, aber ich würde mir jetzt mal einräumen, dass ich da noch bis Ende der Regular Season auf jeden Fall warten möchte, bis ich da Playoff-Odds hier irgendwie einschätzen kann. Aber aktuell finde ich, ist Cleveland auf jeden Fall nicht wirklich schlechter als der Rest, der hier in der Top 4 rumläuft, vielleicht mit Ausnahme von Boston, die ich, glaube ich, schon stärker einschätze, einfach weil ich den Tatum-Fit so cool finde.
Ja, ich würde auch sagen, also dass obwohl die Pistons wirklich einen runden Ball spielen eigentlich und obwohl die Pistons natürlich auch drüber stehen, mehr Siege eingeheimst haben oder so, würde ich tatsächlich eher auch den Nordrichtung Boston geben, weil weiß nicht, vielleicht unterschätze ich wiederum die Pistons, aber ich bin noch nicht so komplett überzeugt davon, dass das irgendwie was ist, was so richtig dauerhaft und auf höherem Level funktioniert. Aber ich lasse mich da gerne als Besseres überraschen, weil ich natürlich die, oder überzeugen, weil ich die Pistons ja auch sehr gerne mag. Und Cleveland jetzt wieder im Vergleich dazu, du hast recht, also weder stehen sie wesentlich schlechter da, noch schauen sie wesentlich schlechter aus oder sowas. Es ist halt momentan so, ich will gar nicht von Schneckenrennen reden im Osten, aber irgendwie fühlt es sich in Teilen dann doch wieder an wie so ein Schneckenrennen, weil das sind ja jetzt keine schlechten Teams oder so. Es ist nicht, also es ist, wie soll ich sagen, es ist kein Gurkenrennen, sondern Schneckenrennen. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ne? Macht keinen Sinn. Aber ich weiß zumindest, was ich meine. So.
Vielleicht ein Name, um einen Namen nochmal reinzuwerfen, was ich schon interessant finde, ist, wie es jetzt mit Max Truss weitergeht, der ich glaube, ein halbes Jahr oder so wegen der Jones-Fraktur raus war, sich da echt mächtig rankämpfen musste und jetzt richtig geliefert hat in seinem ersten Spiel. Das kann natürlich solchen Spielern immer mal im positiven Sinne passieren, dass sie einfach direkt Feuer fangen. So. Das hat der Typ halt einfach im Blut. Er ist irgendwie 6 von 7 von Downtown gegangen. Aber er ist halt ein interessanter Spieler, weil der in dem ganzen System der Cavs eigentlich schon eine relativ wichtige Rolle spielen sollte. Und jemand, der auf der anderen Seite halt auch nochmal was gibt. Da bin ich schon mal gespannt, wie das ausgeht. Es gibt jetzt echt so ein paar Namen, die für seine Position in Frage kommen. Ne? Also Kieran Ellis hat jetzt zuletzt gespielt. Da hast aber noch diverse andere, die du da irgendwie reinwerfen konntest. Irgendwie, also richtig die Antwort war da bis zuletzt nicht da. Und ich bin halt mal gespannt, ob Max Strauss sich dann irgendwie da jetzt als die Option irgendwie festsetzen kann, gerade dann perspektivisch auch wieder.
Ja, auch Jalen Tyson kriegt ja wahnsinnig viele Minuten. Das wäre jetzt auch so ein Name, den ich jetzt vielleicht nicht zwingend irgendwie vermutet hätte in den Größenkategorien. Bin ich aber dabei. Also wenn Max Truss irgendwie wieder zurückkommt und gut funktioniert, möglicherweise auch mit seinem Dreier da irgendwie reüssieren kann, dann wäre das definitiv nicht schlecht für die Cavs. Übrigens, jetzt haben wir alle möglichen Namen erwähnt im Osten, aber den einzigen, den wir gar nicht erwähnt haben, bevor uns hier wieder Befangenheit vorgeworfen wird, die New York Knicks, die stehen natürlich auch noch mit da oben drin und sollten da ein ordentliches Wörtchen mitzureden haben. Und auch da würde ich sagen, also wenn es jetzt nach meinem Truss-Score, nach Samos Truss-Score sozusagen geht, dann hätte ich auf jeden Fall hier im Osten momentan Celtics und Knicks, ehrlich gesagt, ganz oben.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, um auch mal, also Wettanbieter natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ja schon so ein ungefährer Richtwert, was so die Öffentlichkeit von Teams hält. Und da ist es aktuell im Osten so, also wenn man auf Gewinn die Finals setzen möchte, dann sind die Celtics hier das erste Team vor den Cavs, dann die Knicks und die Pistons. Und wenn man auf Gewinn die Conference setzen möchte, also zieht aus dem Osten in die Finals ein, dann sind es die Celtics vor den Cavaliers, dann die Pistons und die Knicks. Also da sind die Pistons und Knicks quasi geswitcht. Keine Ahnung, warum das so ist, aber anscheinend ist das hier so.
Wild. Da weiß offenkundig die rechte Hand nicht, was die linke tut, wenn man so schön sagt. Aber ja, da spielen ja noch ein paar andere Sachen mit rein mathematisch. Aber ja, okay, ist interessant auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall mal über die Knicks reden, fällt mir gerade auf. Das haben wir ehrlich gesagt auch schon lange nicht mehr gemacht. Und die werden jetzt hier fast sträflich vernachlässigt. Dabei bieten sich da auch ein paar interessante Geschichten. Aber das machen wir mal anders. Nicht heute. Und kommen vielleicht noch mal kurz rüber in den Westen zu den Denver Nuggets. Patrick, zu deinem Team oder zu deinem zweiten Team, könnte man sagen, oder? Oder zu dem Team, bei dem Nikola Jokic spielt, also dein Spieler.
Ja, kann man schon, glaube ich, sagen. Das Team, was ich seit Jahren als zweites Team mit am meisten verfolge.
Sehr gut.
Aktuell jetzt ein bisschen am Kriseln. Soll ich vielleicht einleitend mal ein bisschen was dazu sagen? Oder
ja, sehr gerne.
Übernehmen?
Nein.
Dann probiere ich es. Also die Nuggets haben ja so ein bisschen so eine halbe Seuchensaison, würde ich sagen. Also Jokic und Murray sind relativ fit. Also vor allem Murray ist relativ fit. Der hat, glaube ich, nur ein, zwei Spiele verpasst. Nikola Jokic hat zumindest über 10 verpasst. Und der Rest vom Kader kommt teilweise nicht mal an die 50 Spiele hin. Also Christian Brown hat etliche Spiele verpasst, Peyton Watson ebenso. Cameron Johnson ist auch eine Zeit lang ausgefallen. Aaron Gordon hat gerade mal 27 Spiele gemacht. Und dementsprechend habe ich letztens auch im Broadcast den schönen Stat oder ich weiß nicht, wie man das Stat so sagen kann. Also die Nuggets haben jetzt über die Saison in den 68 Spielen, die bisher gemacht sind, 25 unterschiedliche Starting-Lineups ausprobiert bzw. ausprobieren müssen, weil eben dauernd unterschiedliche Spieler fit oder verletzt sind oder was auch immer. Dementsprechend ja, ist die Saison so ein bisschen wackelig. Trotzdem schafft man es über die Saison, die beste Offense der Liga zu haben. Und defensiv ist man dafür wieder in den Flop 10 angekommen, die man mit Nikola Jokic und Co. natürlich über Jahre schon belegt hat. So ein bisschen jetzt eigentlich wieder draußen war und jetzt eben hier wieder reingeschlittert ist. Ansonsten, ja, muss man sagen, das Team macht im Endeffekt das, was die letzten Jahre auch gemacht hat. Offensiv eines der dominantesten Teams überhaupt, man nimmt auch mehr Reihe als in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, eine Modernisierung, die hier David Adelman vorgenommen hat, an dem Spielstil so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen dem Personal geschuldet, dass man jetzt mit Cameron Johnson, Tim Hardaway Jr., Jamal Murray und so weiter auch ein paar Knockdown-Shooter hat, die eben auch einfach viel ballern. Hauptproblem, was die Nuggets halt umtreibt, neben der Verletzungsproblematik ist eben die Defense, die halt wirklich nicht gut aussieht, teilweise schon so, ja, so schlimm, dass Leute verleitet sind zu sagen, mit der Defense kann man auf keinen Fall irgendwie in die Finals kommen oder Champion werden. Und so ein bisschen verstehe ich auch, wo man daherkommt. Da interessiert mich eure Meinung nach auf jeden Fall noch dazu. Und eben, ja, hauptsächlich so ein bisschen dafür Nikola Jokic als Sündenbock für ausmachen, weil der halt wieder in seine, weiß nicht, Pre-MVP-Sachen reinfällt, aber so ein bisschen schleifen lässt defensiv und da auf jeden Fall ja mehr so eine größere, ich weiß nicht, wie sagt man das, Traffic Cone, also quasi so ein Verkehrshindernis ist, aber halt auch nicht viel mehr. Also man kommt schon drum rum, weil man möchte, ist ja jetzt nicht besonders bemüht, da jetzt viele Steals und Blocks zu generieren oder da irgendwie den Gegner am Scoren zu hindern. Und ja, ich finde, das merkt man halt so ein bisschen. Plus, was mir in den letzten Spielen auch immer wieder aufgefallen ist, Jokic hat ja auch irgendwas am Handgelenk, also er verlässt sich teilweise ein bisschen zu viel auf seinen Dreier, der dann halt teilweise über Phasen auch wieder nicht fällt, und dementsprechend führt es dann dazu, dass die Nuggets jetzt aktuell nur Fünfter im Westen sind, also sind hier jetzt in den letzten Wochen ein bisschen nach unten gerauscht, teilweise auch ja, ganz lustig, man hat quasi die Platzierung halbwegs halten können als Zweiter oder Dritter im Westen, während Jokic verletzt war, und jetzt, wo er zurückgekommen ist, fängt man dann auf einmal an, Spiele zu verlieren und schafft es jetzt eben, dass man hier ein bisschen die Standings runterschlittert, was natürlich auch für die Postseason relativ aussagekräftig sein könnte, weil wenn man hier in dieses 4-5 Matchup reingerät, würde das ja bedeuten, dass man in der zweiten Runde eben auf die Oklahoma City Thunder treffen wird, und das wäre ja ein Matchup, was man im besten Falle natürlich gerne so spät wie möglich haben möchte, nehme ich an.
Ja, safe. Ich finde vor allem, weil du ja diese die Lineups und sowas angesprochen hast, es ist halt krass, dass halt zum Beispiel Leute wie Spencer Jones einfach 35 Starts hat in dieser Saison. Das sagt ja per se schon mal was, ohne jetzt den Gutmann herabwürdigen zu wollen oder sowas. Ich glaube, was halt voll reinhaut auf jeden Fall, waren halt diese Ausfälle von Aaron Gordon, weil der schon in vielen Situationen irgendwie wahnsinnig wichtig ist für das Spiel der Nuggets. Und ich würde ehrlich gesagt trotzdem nicht so weit gehen jetzt, also so reine Bauchüberlegung, das Wort gibt es gar nicht, Bauchentscheidung, das ist aber auch keine Entscheidung. Also aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass wenn Aaron Gordon, der jetzt ja wieder zur Verfügung steht, auch wenn der wieder fit ist und Murray endlich mal überhaupt fit ist und so weiter, dann muss es eigentlich trotzdem irgendwie für einen Playoff-Run reichen im Endeffekt. Weil ja, die Defense ist momentan mies. Also wir haben aber auch in den letzten Jahren auch immer wieder mal gesehen bei den Nuggets, dass es zwischenzeitlich Phasen gab, wo es mies war und sie das aber auch brutal wieder angezogen haben Richtung Playoffs. Und es gab ja auch in den Playoffs schon teilweise Spiele, in denen Jokic teilweise einfach wie ein guter Verteidiger ausgesehen hat. Die Ernsthaftigkeit ist möglicherweise momentan jetzt auch nicht ganz drin, auch gerade wenn du halt hier so guckst, wer da so alles, ich meine, die letzten Spiele war ja sogar die Gegner relativ gut, aber da gab es ja auch Phasen, wo du von einem Gurkenteam zum anderen gesprungen bist im Endeffekt. Ich wäre da jetzt noch gar nicht so negativ gestimmt, ehrlich gesagt. Auch wenn es momentan natürlich rein defensiv jetzt irgendwie nicht so schrecklich gut ausschaut. Also D-Rating 22. ist jetzt keine Zahl, die jetzt direkt irgendwie zu träumen Anlass gibt. Aber ich glaube trotzdem, wenn die Leute irgendwie alle da sind und es um was geht, dann können die Nuggets da schon nochmal ein bisschen was anziehen, auch in der defensiven Hälfte des Spiels.
Ja, ich habe vor der Saison waren wir halt alle sehr, sehr positiv, was so die Veränderungen bei Nuggets angeht. Das war für mich ein Hauptpunkt. Also die sind ja wirklich über den Klee gelobt worden, weil es auch so auf den ersten Blick sehr gute Moves waren. Ich muss sagen, dass ich, also ich meine, Jokic spielt natürlich wieder eine brillante Saison. Das ist, steht außer Frage. Aber ich bin so ein bisschen ernüchtert von manchen, was sich herausgeschlagen hat, was sich gezeigt hat nach diesen Moves. Klar, die Leute haben gefehlt und das ist ein absoluter Hauptfaktor, dass Leute wie Spencer Jones auf einmal so viele Spiele haben, weil halt einfach andere nicht da waren. Aber wenn man so auf die einzelnen Leute schaut, Jonas Valanciunas, das ist sehr gelobt worden vor der Saison. Natürlich bist du, also wir brauchen uns keine Zahlen anzugucken, so tief, weil als Backup von Jokic hast du halt immer schlechte Zahlen, das ist klar. Mhm. Aber Valanciunas hat halt zuletzt echt kaum noch Minuten gesehen. Das war schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Cam Johnson war natürlich so der Hauptspieler, der neu dazukam. Bei ihm, wenn man jetzt so ganz, also sich einfach die Zahlen anschaut, irgendwie sieht Dreier sieht prozentual gut aus. Da ist jetzt eher so in der Offense das Problem, dass er gar nicht so viele nimmt. Ne? Also wenn man das auf 100 Possessions hochrechnet, ist es ein Career Low. Also letzte Saison hat er über 11 Dreier auf 100 Possessions genommen, jetzt sind 7. Also es ist nicht das Problem, dass er sie nicht trifft, er trifft sie sehr gut. Spielt aber auch ständig, glaube ich, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, Patrick, aber sehr, sehr viel mit Jokic zusammen, habe ich jetzt nicht nachgecheckt, aber so vom Gefühl, wenn ich Nuggets schaue, dann stehen sie ultra viel einfach zusammen auf dem Court. Und da bist du natürlich dann auch nochmal in einer guten Situation. Er müsste aber, glaube ich, einfach noch mehr nehmen. Also das wird den Nuggets, glaube ich, gut tun. Auch wenn das natürlich offensiv jammern auf hohem Niveau ist. Ne? Also offensiv sieht es ja gut aus. Aber das ist so in der Offense das Ding bei Cam Johnson, was man sich noch mehr wünschen würde. Und ich glaube, das könnte eigentlich relativ problemlos auch beitragen. Ich muss aber sagen, ich habe mir von ihm eigentlich noch mehr erhofft. Gerade auf der anderen Seite, weil du mit Michael Porter Jr. halt jemanden hattest, der ja auch seine Würfe getroffen hat. Ne? Also eigentlich so ein Typ, den man sich neben Jokic, was heißt wünscht, aber der einfach ganz gut passt, wenn er seinen Wurf trifft. Aber jemand, der halt defensiv nicht viel gibt. Ich habe bei Cam Johnson als Verteidiger ein bisschen mehr erwartet. Und Patrick hat es angesprochen, die Defense ist halt so das ein Fragezeichen. Da müsste jemand wie Cam Johnson halt auch beitragen. Wer sehr gut aussah, und da reden wir halt dann letztlich von einer ähnlichen Rolle, war in diesem ganzen Verletzungschaos Peyton Watson, der irgendwie eine mega große Rolle auf einmal hatte. Ich hatte ihn kurzzeitig in meinem Fantasy-Team, das ist nur am Rande. Und es hat sich sehr, sehr gelohnt in manchen Momenten, weil er auf einmal furchtbar viel gemacht hat. Auch offensiv, also sah echt stark aus, hat sich, finde ich, gut verbessert. Und ja, also defensiv müssen wir bei ihm nicht drüber reden, dass Peyton Watson natürlich ein Upgrade, also sehr, sehr interessanter Spieler. Und ich glaube, dass die ganze Vertragssituation halt auch nochmal ein Thema werden könnte, weil Peyton Watson müsste, glaube ich, Restricted Free Agent werden nach der Saison. Stimmt das? Meine ich?
Auf jeden Fall Free Agent, ob es Restricted habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
Ja, ich glaube, das ist halt so eine Frage. Gerade wenn man diese beiden Spieler nebeneinander legt, Cam Johnson, von dem man viel erwartet hat, der auch noch Vertrag hat nach der Saison, und dann jemanden wie Peyton Watson, der eigentlich ganz gut gezeigt hat, dass er ein Spieler für die Zukunft sein kann. Das wird, ohne jetzt tief drin zu sein, wahrscheinlich finanziell auch ein bisschen schwierig irgendwann. Und ja, ich müsste halt einfach von Cam Johnson als Verteidiger noch mal ein bisschen mehr sehen, weil in der Vergangenheit sah das bei seinen vorherigen Stationen eigentlich ja ganz gut aus. So, und das ist für mich auch so ein Schlüsselspieler, weil wenn alle dabei sind und du hast Christian Brown, du hast Aaron Gordon und so, dann ist das ein ganz anderes Team mit vielen Jokic-Minuten. Und dann kommt es halt auf so einen Spieler, glaube ich, sehr an. Und da ist jemand wie Cam Johnson, glaube ich, echt ein X-Faktor, oder künftig halt jemand wie Peyton Watson.
Ja, Bitmots auch mit einer riesigen Usage, ne? Über 20%, wenn er spielt. Und weil du es gerade gesagt hast, X-Faktor, das wollte ich nochmal hervorheben. Also für mich momentan der X-Faktor ist echt Aaron Gordon im Sinne von, klar, Verfügbarkeit jetzt, weil er einfach relativ wenig Spiele gemacht hat. Da ist es so, überhaupt nur 27 Spiele gemacht. Wenn er da ist, macht er einfach super wichtige Dinge, ist der drittbeste Scorer, reboundet gut, trifft auch seinen Dreier gut. Also eigentlich alles, was er verteidigt, er gut. Alles, was er tut, ist eigentlich sehr gut und wichtig für die Nuggets, weil die Nuggets sind jetzt auch nicht unbedingt ein Team, zum Beispiel, das vor lauter Athletik strotzt oder sowas. Das ist ja nochmal so ein Faktor, den er mit reinbringen kann. Du sagst jetzt Cam Johnson, bin ich irgendwie auch dabei, weil man ihn ja genau mit diesem 3-and-D-Ding geholt hat. Das heißt, er müsste ja eigentlich ein besserer KCP sein, theoretisch, der ja immer eine gute Rolle gespielt hat, irgendwie bei den Nuggets. Ob das jetzt aktuell so ist, weiß ich nicht, kann Patrick wahrscheinlich besser beurteilen. Und dann muss man einfach gucken, von wem man sich dann irgendwie noch was ranzieht. Aber die Situation, wenn man ehrlich ist, die ist uns ja von den Nuggets eigentlich aus den letzten Jahren auch bekannt. Die Nuggets waren immer stark an der Spitze, dann war es relativ stark ausgedünnt auch irgendwo dahinter. Und man hat irgendwie verzweifelt versucht, von irgendwelchen Leuten sich noch Leistung rauszuziehen, bis hin zu dem Punkt, dass man sogar irgendwie geschafft hat, das so hinzukriegen, um dann auch Meister zu werden. Also es war ja da auch nicht alles komplett rund irgendwie im Kader damals. Und an so einer ähnlichen Situation ist man jetzt. Die Frage ist halt, was ist nur mit Leuten, wo man, weiß ich, Tim Hardaway Jr., Bruce Brown oder so, da siehst du natürlich mehr Nuggets als ich jetzt, Patrick. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, irgendwie so über die ganzen Veteranen, die man sich dazu geholt hat oder die ganzen Additionen des Sommers.
Ich muss sagen, was so die Additionen im Sommer angeht, bin ich eigentlich relativ fein damit. Also Tim Hardaway Jr. ist natürlich ein absoluter Gunner, aber ist halt auch jemand, der mit seinem hohen Three-Point-Volumen halt dem Team schon enorm hilft. Also es ist eigentlich so ein bisschen das, was ich mir von Cameron Johnson am offensiven Ende erhofft hatte. Also klar, ich dachte jetzt nicht, dass Cameron Johnson so wie in Brooklyn irgendwie 18 Punkte, 19 Punkte auflegt und ja, 7 Dreier pro Spiel nimmt, aber ich hatte mir schon erhofft, dass er seine Three-Point-Attempt-Rate so auf 100 Possessions gerechnet schon halbwegs halten kann, vielleicht sogar noch einen Boost davon bekommt, dass er mit Nikola Jokic bekommt, noch ein paar einfachere Punkte bekommt und dann irgendwo bei 15 Punkten oder so landet, so roundabout, das wäre schon okay gewesen. Und er ist halt jetzt bei 11,5, was jetzt auch nicht super schlecht ist oder so, aber ist schon, glaube ich, unter dem, was man so erwarten oder erhoffen konnte, auch wenn man ja sieht, also seine Dreierquote mit 41% ist halt überragend, die ist ja nicht schlecht oder so, also die war in der Karriere in Phoenix in einem Jahr besser und dann in einer Saison, wo er nach 16 Spielen von Phoenix weggetradet wurde oder so, also es ist jetzt ja nicht so, dass man irgendwie sagen kann, der hat seine ganze Karriere irgendwie 42% Dreier geworfen oder noch mehr und jetzt trifft er nicht mehr, sondern er trifft ja die Dreier. Also er ist eigentlich effizient genug. Er müsste halt nur ein bisschen mehr machen. Seine Two-Point-Quote, die sieht nicht so gut aus tatsächlich. Aber da denke ich mir auch, da nimmt er halt auch nicht besonders viele von. Am Ende, ja, sind es tatsächlich vielleicht auch sogar ein paar Midranger. Zu viel muss ich mal gerade schauen. Ja, es geht sogar. Also es sind nicht so wahnsinnig viele Midranger, aber wenn er die nimmt, trifft er die halt auch nicht besonders gut. Also er sollte es halt wirklich eher dazu belassen, halt Dreier zu nehmen oder wenn ihn Jokic am Ring freispielt, dann die Abschlüsse zu nehmen. So ein bisschen das, was halt Michael Porter Jr. jetzt über Jahre elitär gemacht hat, ehrlich gesagt. Also ist auch so ein bisschen was ich ja zu dem Trade auf jeden Fall schon, ich glaube, auch hier im Pod gesagt habe, auf jeden Fall gedacht hatte, dass Michael Porter Jr. ein bisschen underrated ist. Also klar, mit dem Vertrag und so weiter war das halt ein bisschen unglücklich jetzt. Mit Cameron Johnson ist man da ein bisschen flexibler geworden, wobei man halt auch sagen muss, also die Moves, die man jetzt gemacht hat, die hätte man auch mit Michael Porter Jr. machen können im Team. Das hätte halt alles Luxussteuer gekostet und die Owner von den Nuggets sind halt notorisch knausrig, was das angeht, was echt ein bisschen schade ist, weil man hat halt mit Jokic, Murray, Gordon und Co. halt schon einen Kern, der auf jeden Fall das Zeug dazu hat, Championships zu holen. Und dass man da dann so knausrig ist, finde ich schon fragwürdig, ob jetzt MPJ seine Netzsaison in Denver hätte replizieren können. Da würde ich jetzt auch mal ein ganz großes Fragezeichen hinmachen. Ich glaube, das glaubt niemand. Aber er hätte dem Team vielleicht schon noch ein paar Sachen geben können, die jetzt Cameron Johnson aktuell nicht kann, wobei man halt auch sagen muss, der hat halt auch mit seinen Verletzungen, die er jetzt hatte, schon so ein paar Dämpfer in der Saison bekommen, halt da immer, wo er irgendwie 15 Spiele oder noch mehr verpasst hat. Das ist halt schon was, was ein bisschen bescheuert ist für so den Verlauf, den die Saison für ihn hätte haben können. Er hat dann teilweise auch Spiele, in denen er gut aussieht. Also ich glaube schon, dass es noch was werden kann. Aber ja, so ein bisschen negativ bin ich jetzt schon eingestellt bei Cam Johnson, muss ich sagen. Genau, und dann wollte ich noch zu, ja, der Rest vom Team passt eigentlich ganz gut, was Christian noch gesagt hatte. Also du hast recht, mit Nikola Jokic steht Cam Johnson auf jeden Fall die meiste Zeit auf dem Feld. Also das ist die meistgespielte Two-Man-Combination von Cameron Johnson. Und die sieht halt natürlich auch gut aus. Kein Wunder, neben Nikola Jokic sieht vermutlich jeder Spieler deutlich besser aus als ohne Nikola Jokic. Dementsprechend, ja, macht das schon Sinn, auch wenn ich mir ja da vielleicht sogar noch mehr erhofft hatte. Ansonsten muss man halt sagen, du hast es vorhin auch angesprochen, Semmo, in der Meistersaison, da waren die Nuggets auch nicht überragend. Da war man Fünfter in der Offensive in der Regular Season und auch nur 15. also so ungefähr Durchschnitt im Defensiv-Rating. Man ist halt jetzt defensiv nochmal deutlich schlechter. Also das ist, glaube ich, schon was, wo man ein großes Fragezeichen hinmachen kann. Wobei ich halt schon finde, dass man dem Team auch so, also nicht unbedingt dem Team, aber so einzelnen Kandidaten auf jeden Fall anmerkt, dass die davon ausgehen, dass sie einen Schalter für die Playoffs haben und dass sie den umlegen können und dann einfach ganz normal als Contender zocken können. Ich würde das auch nicht unbedingt in Frage stellen. Ich würde mir nur erhoffen, dass man das Playoff-Seeding nicht komplett wegwirft, weil ich glaube, es wäre schon sehr wichtig, dafür die Matchups nicht ganz so beschissen aufzustellen. Also klar, die erste Runde, die musst du sowieso überstehen, egal in welchem Matchup du bist, aber dann, glaube ich, wäre mir als Team, glaube ich, schon lieber gegen die Spurs zu spielen, auch wenn ich die richtig stark finde. Aber OKC würde ich schon gerne so lange wie möglich vermeiden.
Ja, ich glaub, unbedingt. Man muss auch, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen. Also auch wenn wir alle jetzt auch ein paar kritische Punkte angesprochen haben, es ist halt diese, es ist manchmal ganz simpel. Es sind halt ultra viele Spieler ultra oft ausgefallen. Und am Ende hast du trotzdem noch irgendwie das drittbeste Netrating hinter OKC und den Spurs im Westen, im starken Westen, und stehst echt gut da, also was deine Bilanzen so angeht, obwohl du teilweise echt mit einem absoluten Rumpfkader spielen musstest. Da erklärt sich dann auch sowas wie die Usage von Peyton Watson, die du vorhin angesprochen hattest. Ja. Samo, die natürlich in anderen Spielen, wenn er jetzt in so einem Kader, wie er aktuell ist, außerdem fehlt ja gerade niemand, wenn ich es richtig im Blick habe. Er ist ja der einzige Spieler, der gerade raus ist. Wenn er jetzt zurückkommt, wird er natürlich weit von so einer Usage entfernt sein. Und da bin ich dann echt auch relativ optimistisch, wenn du all die Leute drin hast, weil was ich vorhin über Cam Johnson gesagt habe, ist ja auch eher so ein bisschen, also wie so ein Ansporn an ihn, weil wir haben ja gesehen, was er kann, und er macht offensiv viele Sachen gut, könnte bestimmt noch mehr machen, und wir haben auch gesehen, was er defensiv noch drauf hat. Also den kann ich mir halt auch nochmal wesentlich stärker vorstellen. Ich finde den Move nach wie vor gut, nur ich habe halt noch nicht 100% alles von ihm gesehen, was ich vor ihm sehen wollte. Wenn du dann aber in diese Truppe, in der dann auch ein Christian Brown und so wieder dabei ist, der auch wirklich ein total seriöser Spieler ist, wenn du dann noch so Leute reinwirfst, die jetzt in dieser Verletzungsphase gezeigt haben, was sie drauf haben, wie Peyton Watson, die dir mehr Tiefe geben, und das war ja immer ein Problem in diesem Team, wenn du dann noch Leute hast, klar, Tim Hardaway Jr., wir wissen alle, was er kann, was er nicht kann, aber auch so einen Spieler einfach mal reinwerfen zu können, das ist auch nicht so schlecht. Und selbst wenn Valanciunas jetzt nur wenige Minuten sieht, den hast du halt irgendwie auch noch in der Hinterhand. Also deswegen, also ich bin da, also bei den Nuggets weiß ich halt, dass das passieren kann, was Patrick eben angesprochen hat. Das sind Leute, die den Schalter einfach umlegen können, und mittendrin ist Jokic, der halt einfach brutal gut spielt in dieser Saison wieder. Also es klingt fast immer langweilig, aber er ist einfach so, so gut und wird diese Leute alle wie immer besser machen. Und deswegen bin ich, also bei allem, was vielleicht nicht optimal lief oder sowas, bin ich gar nicht so negativ, was jetzt die Perspektive angeht.
Nee, und vor allem, also ich will es zwar nicht schönreden, auch wenn es so ein bisschen so klingt, aber es kann ja auch manchmal von Vorteil sein, dass irgendwie viele Leute ausfallen, weil dann eben andere Leute in Phasen, wo es vielleicht gar nicht so wichtig ist, dann irgendwie einspringen können und dann ihren Wert beweisen und sich reinspielen können. Ein bisschen ist es ja bei den Boston Celtics auch so, nur dass die jetzt keine Injury Replacements haben, sondern hat man halt gesagt, okay, wir haben jetzt halt so einen Kader, das muss jetzt irgendwie reichen. Und stellt sich raus, irgendwie, wenn die auch Zeit und Minuten kriegen, irgendwie, dann funktioniert das irgendwie auch. Und du stellst plötzlich fest, dass du eigentlich mehr Tiefe hast, als du ursprünglich selbst vielleicht angenommen hast. Und der Effekt könnte natürlich, vorausgesetzt, das Team ist dann relativ gesund, wenn es in die Playoffs geht, bei den Denver Nuggets ja auch entstanden sein, dass du sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht hast und hast Spieler einfach vorangebracht, die sonst die Minuten gar nicht gekriegt hätten. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Bei Michael Jordan, sag ich schon, bei Michael Porter Jr., so rum. Übrigens ein ganz gutes Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, na, ob der jetzt die Saison, die er bei Brooklyn hat, hier hätte replizieren können, großes Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen setze ich auch. Auf der anderen Seite, möglicherweise durch die ganzen Verletzungen, er hätte schon sein können, dass er natürlich seine Rolle auch steigert. Allerdings muss man sagen, wenn man sich jetzt so seine Zahlen anguckt in Brooklyn, der ist ja erstmal gestartet wie die Feuerwehr und alle haben sich gedacht, oh, hoppla. Da haben sie sich ja einen richtigen Star geholt und so. Es hat sich alles wieder so ein bisschen relativiert, natürlich im Laufe der Saison. Und bei ihm ist es eben so, dass halt seine Usage also nach dem Sprung von Denver nach Brooklyn um 10 Prozentpunkte raufgerauscht ist. Dafür ist aber auch seine Effizienz entsprechend runtergerauscht. Also nicht ganz entsprechend, aber sie ist runtergegangen. Und das ist halt auch wieder so ein klassischer Fall, wie wenn du halt raufchucken darfst, dann produzierst du natürlich auch Stats, aber ist es immer so super hilfreich. Und genau das hätte er natürlich in der Form so nicht machen können, dürfen, sollen und auch nach allen rationalen Maßstäben auch einfach nicht, also wäre nicht gut gewesen, das in so einem Teamkontext zu tun. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel man dann tatsächlich verloren hat oder nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt irgendwie Richtung Playoffs geht und die Leute da sind, wie gesagt, ein Aaron Gordon wieder im Starting-Lineup steht, dass du dann viel flexibler bist und anders damit umgehen kannst. Ganz anders aussehen, und ich meine, die Gefahr möchte ich hier nochmal, oder den Teufel möchte ich nochmal an die Wand malen sozusagen, ist natürlich, wenn wieder mal, und das wäre natürlich das 143. Mal, dass wir das erleben, Jamal Murray vielleicht ausfallen sollte oder halt irgendwie nicht ganz fit ist, weil da ist man dann ehrlich gesagt auf den kleineren Positionen doch ziemlich dünn aufgestellt. Also dann, man hat jetzt nicht umsonst irgendwie Tyus Jones noch dazu geholt, weil man gesagt hat, wir brauchen nochmal irgendwen, der dann so Playmaking-mäßig von der Bank kommt. Von Tyus Jones habe ich jetzt bisher überhaupt noch gar nichts gesehen, eigentlich so richtig. Also
Hast du auch nichts
1,3
verpasst?
Punkte. Genau, also, nee, das meinte ich ja. Also, obwohl ich geguckt habe, habe ich nichts gesehen. Das wollte ich damit
Ach
sagen.
so.
Weil er natürlich, also 7 Minuten im Schnitt gesehen hat, das ist jetzt ein bisschen unfair, das so zu beurteilen. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt so viel bringen kann, weil er hat ja auch an seinen Stationen vorher jetzt momentan nicht so gut funktioniert, wie man es gedacht hat. Er kam aus Orlando, glaube ich, gell? Ja. Und also sollte da irgendwas sein, und bei Jamal Murray, ehrlich gesagt, mittlerweile, ich habe jede Saison furchtbar Angst, dass er mit dem nächsten Move, den ich irgendwie auf dem Court sehe, sich irgendwie verknackst oder sowas und dann irgendwie vom Feld getragen wird, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Aber solange hier so abliefert und eigentlich so ganz, ganz, ganz gut drauf ist irgendwie, mache ich mir da sehr wenig Sorgen. Also sollte ich vielleicht sagen, ich habe vorher gesagt, X-Faktor, Aaron Gordon und so, muss ich eigentlich wieder wegnehmen und gebe den X-Faktor einfach Jamal Murrays Gesundheit so.
Ja, das passt vielleicht ganz gut, weil die All-Star-Season, die er aktuell gezockt hat, die muss er auf jeden Fall halten. Wir haben ihn in den Playoffs jetzt ja auch in den letzten Jahren eigentlich eher so als Playoff-Riser im Kopf, auch wenn die letzten 2 Jahre gar nicht so berauschend waren, glaube ich. Genau. Aber ja, also er hat ja zumindest schon mal in den Playoffs bessere Playoffs gespielt als vermutlich so 95% aller anderen NBA-Spieler überhaupt. Also da ist auf jeden Fall schon einiges drin. Der Finals Run, der war schon ziemlich krass, und wenn er den irgendwie nur halbwegs replizieren kann oder könnte in den Playoffs, dann wäre das auf jeden Fall enorm wichtig, weil ich glaube, ohne ihn sehe ich da auch ziemlich schwarz. Also Jokic, Murray und Gordon, die müssen schon fit sein, dass man hier im Westen eine Chance hat, irgendwie Conference Finals oder Finals Luft zu schnuppern, ehrlich gesagt.
Ja, was natürlich auch daran liegt, dass die Spitze im Westen auch momentan wirklich gut drauf ist, ne? Also OKC brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Aber auch die Spurs, die vielleicht in der Qualität, also jetzt ja schon 50 Siege eingesackt, viele vor der Saison nicht so auf dem Schirm hatten. Also ich auf jeden Fall nicht. Selbst die Lakers momentan irgendwie stehen da ziemlich stabil da mit ihren 43 Siegen. Die Rockets gar nicht mal so gut, wie ich erstmal erwartet hätte, aber die sind natürlich auch nochmal irgendwie eine Hausnummer und danach kommen halt die Nuggets. Wobei man sagen muss, beim Blick auf die Western Conference, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten, dass wir so viele Gurkenteams irgendwie unten drin hatten, die entweder nicht so richtig gewinnen wollen oder nicht richtig gewinnen können. Das ist auch schon eine Weile her, dass die sich so ansammeln, weil also hier, was sind 7 Teams unter 500 Basketball? Aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Aber das ist schon ein bisschen heftig. Da können wir vielleicht zu unserem kleinen Rant-Phase irgendwie so zum Schluss kommen, weil das wollte ich nochmal ansprechen. Wir haben, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist jetzt wirklich reine Bauchgefühlssache. Ne? Wir können jetzt wahrscheinlich alle möglichen Sets rausziehen und werden feststellen, hat sich gar nicht so viel dran geändert. Aber erstens mal hatte ich zwischenzeitlich in der Saison so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, das mit den Verletzungen, das nimmt überhand, um mal hier sehr populistisch vorzugehen. Ich glaube, das hat sich gar nicht als wahr herausgestellt in Zahlen nach. Aber wenn ich jetzt sehe, dass du hier im Westen irgendwie die Kings, die Jazz sind drin, die Mavs sind drin, die Pelicans sowieso, Grizzlies, die Blazers, Warriors eher unfreiwillig, aber es läuft irgendwie auch nicht so super rund. Und dann kommst du bei den Clippers an auf Platz 8, die gerade so bei 34-34 stehen. Und im Osten haben wir auch irgendwie Teams wie die Nets, die Wizards, die Pacers, die offenkundig hier wirklich ihr Bestes geben, irgendwie nochmal ihre Chancen mit zu maximieren. Also wir hatten jetzt schon wirklich Phasen und Spieltage, da war es echt zäh und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es teilweise so, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt habe ich irgendwie spontan Zeit heute Abend, super, ist irgendwas ausgefallen, lass ein bisschen Basketball gucken, dann gucke ich so, wer spielt denn und dann sehe ich irgendwie so Spiele wie, keine Ahnung, Thunder gegen Kings oder so und habe mir gedacht so, boah, nee, da muss ich jetzt glaube ich nicht reinschauen, also die große Spannung wird jetzt nicht aufkommen oder noch schlimmer, es war dann irgendwie Jazz gegen Kings oder so, hatte ich dann erst recht keinen Bock, weil da weiß dann auch nicht, wer will gewinnen. Und es gab ja wirklich, also es gab spektakuläre Spiele irgendwie die Saison, wo du, keine Ahnung, was war das, wo ich einmal reingeguckt hatte, so aus einem kurzen Anfall von Selbstquälerei, die Wizards gegen, war es sogar Wizards gegen Pacers, ich weiß nicht. Und ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch, was ist da eigentlich los? Also es ist wirklich teilweise gruselig gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber es hat mir schon teilweise in letzter Zeit ein bisschen den Bock auf Basketball gucken geraubt.
Ja, das ist natürlich die Sache, die wir auch kennen. Das ist ja jetzt keine völlige Neuheit. Du hast ein paar Teams, die irgendwie ein bisschen unerwartet besser geworden sind. Also die Hornets zum Beispiel hatten jetzt auch wahrscheinlich weniger auf dem Schirm, dass die sich dann doch so stark steigern. Bei anderen ist halt jetzt wirklich so, also weiß nicht, da wird jetzt langsam echt die weiße Fahne gehisst. Wenn du die Jazz zum Beispiel anguckst, also ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber irgendwann vor ein paar Tagen bin ich nachts kurz wach gewesen, habe ein bisschen aufs Handy geguckt und so und habe einfach die Boxscores gecheckt und das war schon wieder mal großartig, weil du dann wirklich die Fragezeichen im Kopf hast und denkst, wer zur Hölle war das denn jetzt nochmal? Also Hit war natürlich, ich habe es gerade mal rausgesucht, zuletzt Jazz gegen Kings. Da hattest du Leute bei mit 43 Minuten wie Anderson Garcia. Hat sein drittes NBA-Spiel gemacht. Der übrigens auf Instagram Mamba11 heißt. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Elijah Harkless, den fand ich sogar ganz spannend. Das ist eigentlich ein defensiv ganz interessanter Typ. Bass Mbang ist natürlich ein super Name einfach. Blake Hinson, also schon großartig. Cody Williams, hat 34 Punkte aufgelegt im Spiel und durfte irgendwie 20 Abschlüsse haben und 8-mal in der Freiwurflinie. Also, das ist schon crazy, was da abläuft. Ich finde es ja manchmal cool, wenn dann Leute einfach diese Minuten haben und man sich dann auch mal ein paar junge Spieler anschauen kann. Aber Jazz gegen Kings ist halt wirklich so Folterkammer im Grunde. Killian Hayes ist jetzt auch irgendwie wieder zurück in der NBA. Also, da passieren schon ein paar ganz, ganz spannende Dinge. Aber
wo ist das? Ist mir durchgerutscht. Wo spielt der jetzt? Auch bei den Jazz oder was?
Nee, bei den Kings. Bei den Kings ist der jetzt unterwegs.
Ah.
Ja, gut, du brauchst noch irgendjemanden, der irgendwie den Ball bringen kann zwischen all den Maxime Renaults und keine Ahnung. DeMar DeRozan wird das im Zweifel auch machen, natürlich. Aber ja, weiß nicht. Also, das sind so Typen, die tauchen jetzt auch auf. Aber es ist halt nichts Neues irgendwie, ne? Also, normalerweise fange ich an, solche Spieler dann einfach zu ignorieren oder schaue sie mir halt nur wegen irgendeinem jungen Spieler an. Also es ist generell halt so eine Phase in der Saison, in der ich erstmal, das kennen wir aber auch alle, irgendwann so ein bisschen raus bin. Manchmal so ein paar Tage, manchmal auf einmal ein paar Wochen und dann finde ich mich wieder ein, aber das ist halt die alte Thematik, wenn du so viele Spieler hast, kommt das halt irgendwann im Laufe der Saison. Ja, und man sieht es jetzt ganz, ganz stark so, aber wir haben zum Glück genug Spiele und man kann sich auch noch ein paar nette raussuchen. Also deswegen, es klingt schlimmer, als es ist. Ich kann damit irgendwie ganz gut leben.
Ja, ich habe auch nicht so ein krasses Problem damit, ehrlich gesagt. Also, weil es gibt immer irgendwelche Spiele, die interessant sind. Jetzt auch gab es eine Zeit, oder immer noch, jetzt bei den Warriors fehlt Steph Curry. Dementsprechend sind die Warriors-Spiele bodenlos. Unter anderem zum Beispiel ein Spiel gegen die Jazz, was man verloren hat und so weiter. Also, da ist schon auch viel Müll dann dabei von dem Team. Da muss man halt auf andere Teams oder so ausweichen. Da habe ich jetzt nicht so das große Problem damit, ehrlich gesagt. Also, meistens gibt es ja dann doch Spiele, die interessant waren. Und wenn dann an einem Tag keins dabei ist, dann finde ich von den Vortagen auch meistens noch mal irgendwas. Oder zur Not gibt es auch andere Hobbys, die ganz schön sind. Da muss man mal was anderes machen als Basketball schauen. Ja, es soll vorkommen. Genau, also wie gesagt, ist für mich jetzt kein so ein Riesenproblem, was du angesprochen hast, Richtung Tanking. Ja, die Teams vermeide ich dann halt auch. Oder ich schau die wirklich nur wegen den jungen Spielern. Man muss halt auch sagen, ist ein bisschen unglücklich jetzt auch gelaufen für die NBA, glaube ich, dass halt jetzt die Top 10 im Osten und im Westen eigentlich schon zementiert ist. Also Milwaukee ist mittlerweile 5 Losses hinter Charlotte. Also die müssten hier noch ordentlich Gas geben, um da irgendwie ranzukommen. Halte ich für unrealistisch. Ich glaube eher, dass hier Giannis bald rausgenommen wird für die Saison und sich schonen darf. Und im Westen sind die Grizzlies haben 23 Siege und die Trailblazers haben schon 33 Siege, also jetzt auch 10 Spiele hinten basically. Also ist eigentlich auch komplett unrealistisch, dass die hier nochmal angreifen können, geschweige denn, dass sie es nicht wollen, sieht man ja auch ehrlich gesagt. Also dementsprechend, die hängen hier halt auch eher so ein bisschen rum. Und dann ist es halt nur noch quasi die Frage, wo kannst du dich innerhalb der Top 10 platzieren? Im Westen hast du halt relativ klare Tiers, also du hast die 1 und 2, die stehen fest, die können höchstens noch untereinander das irgendwie ausjuken, dann hast du 3 bis 6, maximal 7 bis Phoenix und dann hast du halt dahinter noch die Clippers, Golden State und Portland, die halt im Endeffekt ausspielen dürfen, wer es im Play-In, wer nur einmal gewinnen muss und dann gegen San Antonio verprügelt wird und die anderen können mit dem zweiten Sieg quasi Achter werden und dann von OKC verprügelt werden oder andersrum. Also es ist halt ein bisschen langweilig. So ein bisschen im Osten können sich die Teams vielleicht noch mehr Hoffnungen machen, einfach weil Detroit nicht komplett unbesiegbar erscheint. Boston kann man sich vielleicht auch einreden, man hätte Chancen dagegen und so weiter. Also dann die Teams da unten vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, um zu kämpfen, ehrlich gesagt, oder auch um noch in Richtung Platz 6 und 5 zu kommen. Ist ja vielleicht auch noch drin für die Teams da, zumindest für Philly und Atlanta irgendwie. Dementsprechend ist es da zumindest spannend. Da muss man sich halt irgendwie diese Spiele raussuchen, die in dem Dunstkreis liegen zwischen Teams, für die es noch um was geht. Diese ganzen Tank-Offs und so weiter, die muss man sich halt dann sparen. Auch wenn Indiana gegen Washington oder so bestimmt Potenzial dazu hätte, sehr, sehr lustig zu werden, einfach weil keiner davon gewinnen will. Also die duellieren sich ja gerade wirklich um den schlechtesten Rekord und ja, ist schon ziemlich, ziemlich schade für ein Team, was letztes Jahr in den Finals war, aber ist ja auf der anderen Seite halt auch sehr smart, wie sie es gerade machen, ehrlich gesagt.
Vielleicht gerade nur ein Gedanke dazu, würde mich Samos Meinung dann auch nochmal interessieren, aber ich glaube, wir gehen da wahrscheinlich auch in eine ähnliche Richtung. Was ja mit diesem Ganzen mitschwingt, mit diesem mit der Beschwerde, also das geht nicht an dich jetzt, sondern das hört man ja häufiger, die NBA wird langweilig, wenn dann alle tanken und sowas. Ich finde, man muss sich immer so ein bisschen die andere Seite der Medaille dann auch schauen, um zu sehen, was daraus folgen kann. Weil diese Kritik heißt ja immer auch, und das haben wir von Adam Silver zum Beispiel gehört, dass Leute sagen, lass uns doch dann vielleicht doch diese ganze Draft-Geschichte abschaffen und das alles anders machen. Das ist ja das, was Adam Silver eigentlich gerne hätte. Das weiß man. Mhm. Das ist jetzt abgewendet worden. Also es gab ja kürzlich vor ein paar Wochen dann die Info, dass sich einiges rund um Draft ändern wird. Also da geht es um Protections, die bestimmte Protections, die nicht mehr möglich sein sollen oder dass du nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in den Top 4 draften darfst. Die Lottery-Wahrscheinlichkeiten sind da Thema. Und auch einige andere Sachen. Also es wird alles noch mal ein bisschen mehr verändert, um Tanken nicht ganz so reizvoll zu machen. Aber das Grundsystem bleibt ja. Und mein Punkt ist halt, ich finde es super, super wichtig, dass man dabei bleibt. Weil du sonst dieses ganze System, was wir alle irgendwie auch lieben, kaputt machst. Also das ist genau der Punkt, warum ich auch vom Fußball damals zum Basketball gekommen bin, weil ich diese ganze Welt, in der Fußball abläuft, einfach saumäßig langweilig finde, in der einfach jeder kaufen kann, was er will, jeder holt sich die besten Leute, Financial Fairplay ist halt einfach nur eine Floskel, wenn man ehrlich ist, du kannst halt machen, was du willst im Grunde und man muss sich ja nur mal diese ganzen Ligen anschauen, wir haben das hier schon mal ausführlicher durchgesprochen, als wir ein bisschen vom Basketball mal weg sind und uns andere Sportarten angeschaut haben. Du hast halt andere Sportarten wie Fußball, in denen, ich weiß, Bayern München oder die spanische Liga oder sowas, in denen jahrelang die gleichen Teams Meister werden. Teilweise zwei Jahrzehnte lang, kaum ein anderes Team. So, und dieses System hier in der NBA oder im US-Sport ist halt darauf ausgelegt, dass du das abwechslungsreicher machst. So, und da ist Draft eine Grundlage von. Und dann ist es mir ehrlicherweise auch relativ egal, wenn ich dann eine Phase von 20 Spielen in der Saison habe, in denen Teams natürlich tanken, weil das wirst du nicht ganz abwenden können. Das wirst du auch mit dem neuen System, mit den Veränderungen nicht abwenden können. Aber ich hasse das halt, wenn grundsätzlich dieses System dann auf einmal in Frage gestellt wird, weil die Leute wissen, glaube ich, nicht, wie saumäßig langweilig das sein kann. Und ich weiß auch nicht, ob Adam Silver das wirklich so auf dem Schirm hat. Vielleicht hat er es, vielleicht hat er auch andere Interessen, keine Ahnung. Aber ich glaube, Leute, die das, die ihm da zustimmen, und die findet man in den USA ja durchaus auch zuhauf, die kennen das einfach nicht wirklich. Die kennen nur ihr System. Und ja, ich weiß nicht, ob sie so viel Bock hätten auf das andere. Und da gebe ich mir dann lieber diese Phase von 20 Spielen, in der es dann halt mal ein bisschen anders ist. Die Playoffs kommen ja bald und dann wird auch alles gut.
Na, ich glaube, man könnte schon Dinge optimieren, ohne gleich das ganze System auf den Kopf zu stellen, weil wenn du den Draft abschaffst, dann hast du aber immer noch natürlich die Situation, dass du keinen Auf- und Abstieg haben kannst, weil es gibt ja gar keine anderen Teams. Also dadurch, dass du kein Ligensystem im klassischen Sinne hast, wo du jetzt in eine zweite, dritte Liga absteigen kannst oder sowas und dadurch so eine Spannung kreierst im Abstiegskampf. Ich meine, das muss man schon sagen, also oft ist es ja so in den Ligen, die du jetzt gerade zitiert hast, dass die Spannung jetzt weniger darin liegt, wer Meister wird, sondern die Spannung ist eher, wer kommt auf internationale Plätze, zum Beispiel im Fußball, und natürlich der Abstiegskampf. Also in der Bundesliga beispielsweise, der Abstiegskampf ist super spannend dieses Jahr. Die Frage ist natürlich, man braucht halt auch eine gewisse masochistische Ader, dass man sich auf einen Abstiegskampf freut, irgendwie, um überhaupt irgendeine Spannung zu haben. Ich glaube, da bin ich nicht masochistisch genug irgendwie, um mir das anzutun. Mir geht es ja schon immer so, wenn die Bulls irgendwie scheiße spielen, dann strafe ich sie mit Missachtung. Also bin damit auch kein Musterfan. Aber davon mal ab, also dass Teams, die schlecht sind, durch die Draft die Chance haben, wieder gut zu werden, um genau diese Durchmischung zu bekommen, dass du halt in, was weiß ich, 20 Jahren 15, 16 verschiedene Meister hast, das finde ich gut. Ja, aber vielleicht liegt es auch an Grumpy Old Sammo oder dass ich jetzt halt ein bisschen auf die Kacke hauen wollte oder beides, aber ich finde es dieses Jahr nervt mich schon härter als die letzten Jahre, ehrlich gesagt, aber das mag auch noch an anderen Faktoren liegen und trotzdem muss man ja nicht alles auf den Kopf stellen, man könnte vielleicht auch manche Dinge anpassen, wie zum Beispiel nochmal ein bisschen an den Wahrscheinlichkeiten drehen, da hatte ich schon anfangs den Eindruck, es hat ein bisschen was gebracht, das bestätigt sich jetzt natürlich momentan nicht zwingend. Und es gibt sicherlich in der Abhandlung des Ganzen noch Dinge, die man ein bisschen, ja, wo man ein bisschen mehr anziehen könnte. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wann sind Spieler verletzt und so. Wir wissen alle, dass es Spieler gibt, die werden geschont. Wir wissen, dass es Spieler gibt, die sind auch verletzt. Wir wissen aber auch alle, dass es natürlich teilweise einfach Verletzungen gibt, die so ein bisschen erfunden werden. Die Frage ist irgendwie, wie kann man denn da so ein bisschen rangehen, um auch zu überprüfen, ist ein Spieler wirklich verletzt oder nicht? Die Frage würde ich mir mal stellen, unter anderem. Und dann, selbst wenn du dann sagst, okay, meine Stars, ich muss ihn spielen lassen, weil sonst auffällt, dass wir hier irgendwie Schindluder treiben, dann kann man ja trotzdem Minutenmanagement und sowas betreiben. Also irgendwie müsste man sich wahrscheinlich einfach mal zusammensetzen und als Liga und sagen, wie können wir als Liga insgesamt interessanter und kompetitiver werden? Da müssen natürlich irgendwie alle mitziehen. Das muss ja, kann ja nicht irgendwie Adam Silver sich hinsetzen und sagen, ich drehe jetzt hier irgendwas, sondern das müssen ja im Endeffekt dann auch die Besitzer entscheiden. Ich glaube aber schon, dass es für die NBA grundsätzlich schon lange war, aber momentan auch eben einfach jetzt hier klar erkennbar ist, ein gewisser Schaden für die Liga oder Nachteil oder wie auch immer man es nennen will, der sich jetzt vielleicht nicht unbedingt finanziell ausdrückt, weil sonst hätte man ja schon was geändert, aber dass wir, darüber haben wir schon oft geredet, dass wir immer Anfang der Saison ist man gehypt, dann irgendwann kommt so die Spiele, die Christmas Games und diese Phase, also jetzt gerade im März ist natürlich besonders hart, ja, aber kannst du auch sagen, so ab dem All-Star Game, teilweise auch so die Wochen bis zum All-Star Game hin, wo es immer heißt, alle schleppen sich dahin und da werden nochmal Restverletzungen auskuriert und so weiter. Das ist schon echt ein Nachteil einfach dieser Liga und dieses Systems aktuell, dass du quasi eingepreist hast, dass du zwar viele Spiele hast und damit, so wie Patrick sagt, ja, du hast ja jeden Abend irgendwie, kannst du reingucken, sind 10 Spiele, da wird sich schon irgendwas finden, was auch interessant ist. Dann musst du natürlich aber auch als Fan so breit aufgestellt sein. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder NBA-Fan irgendwie so nerdig unterwegs ist, natürlich wie wir, dass man sich dann halt irgendwas anschaut und aus irgendwelchen Spielen dann nochmal rauszieht. Ich möchte jetzt diesen jungen Spieler hier sehen, deswegen gucke ich jetzt heute die Hornets oder sowas, was Christian ja ganz gerne mal sagt. Das sind natürlich viele auch nicht so. Und wenn du dann ein Team hast, das halt irgendwie gerade einfach mies drauf ist, dann hängst du aber auch wirklich drin. Ne? Und dann weiß ich nicht, woher man sich dann so richtig die Spannung ziehen soll. Und irgendwas müsste sich tun. Ich muss aber auch sagen, ich habe natürlich auch nicht das Patentrezept. Also ich wollte jetzt nicht sagen, so, jetzt kommen hier meinen 5-Punkte-Plan und dann läuft es in der Liga rund. Den habe ich natürlich auch nicht. Aber ich bin schon der Meinung, irgendwie müsste man ein bisschen was dran nochmal, dran basteln. Einfach die, sozusagen die, wie soll ich sagen, den Anreiz, wirklich kacke zu sein. Also sowas, was die Pacers jetzt zum Beispiel gerade machen. Also die Pacers, da braucht man nicht drum herum diskutieren, könnten schon besser dastehen, beispielsweise, ja, als sie es jetzt tun. Um diesen krassen Anreiz einfach so ein bisschen zu reduzieren.
Ja, also ich glaube, die allerbeste Lösung, die aber nicht passieren wird, wäre natürlich die Spiele, also um das für uns alle besser zu machen, wäre die Spiele zu reduzieren. Aber das wird natürlich niemand machen. So, das ist das Problem. Also ich glaube, das würde sehr viele Sachen dann irgendwie auch lösen. Ich glaube aber schon, dass so ein paar der Moves, die jetzt angekündigt wurden, da noch mal ein bisschen bei helfen können. Also ich habe es jetzt nicht alle eben durchgegangen. Ich habe es aber gerade noch mal geöffnet. Sind dann auch, also nicht nur, dass man nicht in 2 Jahren in Folge in den Top 4 draften kann oder sowas, sondern die Lottery-Wahrscheinlichkeiten sollen anhand des Abschneidens in den vergangenen 2 Jahren berechnet werden. Also nicht nur das eine Jahr, ne? Das ist noch mal ein bisschen unattraktiver, 2 Jahre in Folge zu draften. Dann hast du, Lottery soll sich dann bis ins Play-In auch reinziehen. Dann, also was die Positionierung angeht. Ich glaube, es soll auch früher abgeschlossen sein. Also es geht um die, ich kann jetzt nicht einen genauen Zeitpunkt sagen, aber die werden quasi festgesetzt zu einem früheren Zeitpunkt. Danach lohnt sich es eigentlich nicht mehr wirklich zu tanken. Es sind so ein paar Sachen dabei. Müsste ich nochmal genau nachschauen. Genau, die sportlichen Zwischenstände rund um die Trade-Deadline sind für die Lottery-Wahrscheinlichkeiten verantwortlich. Und nicht mehr das Saisonende. Also es sind einige Sachen, die da halt zusammenkommen, die es, glaube ich, schon noch mal ein bisschen entschärfen könnten. Ich weiß nicht.
Okay, aber das sind ja genau diese kleinen Dinge, die ich meine. Also man muss auf jeden Fall weiterhin dran tweaken und nicht irgendwie sagen, es ist halt, wie es ist.
Ja, also ich glaube auch, du hast genug Ideen dahinter. Zumindest es gibt aktuell sehr, sehr viele Vorschläge in die Richtung. Ich habe noch, ehrlich gesagt, noch keinen gesehen, der mich restlos überzeugt hat, weil ich glaube, teilweise verschieben die einfach nur die Problematik Tanking von Ende der Saison zu, dann fangen wir halt früher damit an. Ist natürlich immer die Frage, wie gut kannst du es deinen Fans verkaufen? Aber man muss halt auch sagen, also so schlechte NBA-Teams, ob die dann an Anfang der Saison irgendwie 5 coole Siege holen oder halt nur einen und dann schon tanken. Ich glaube, das ist dem Fan, der in die Arena geht, dann auch gar nicht so unbedingt wichtig. Hauptsache, du kannst irgendwie Hoffnung verkaufen, dass es in Zukunft besser wird und genau dafür ist die Draft ja irgendwie auch da. Ja. Ich glaube, was Christian gesagt hat, die Anzahl der Spiele zu reduzieren, würde das Ganze halt auch würde irgendwie der ganzen Liga helfen. Die sieht es aktuell scheinbar noch nicht. Jetzt gibt es ja auch Gerüchte, beziehungsweise ist ja bestätigt von Shams, dass im Laufe der Woche oder im Laufe des Monats, genau Ende März, soll es eine Abstimmung geben beim Board of Governors um eine mögliche Expansion, wo dann eben in Seattle und Las Vegas nach Ownern gesucht werden soll, also nach Leuten, die hier ein Team aufziehen könnten, dann könnte man im Zuge dessen vielleicht ja, wenn die dann in 2 Jahren oder so wären es ja dann 32 Teams, dann könnte man es ja vielleicht entspannt irgendwie hinbekommen, dass man dann sagt, ja, dann machen wir halt nur noch mit Hin- und Rückspiel, so wie es im europäischen Fußball zum Beispiel ist. Also das ist
natürlich ein nice,
Aspekt, ne? Der meiner Meinung nach halt im europäischen Fußball schon Sinn ergibt. Dann müsstest du nicht mehr ganz so viele Spiele machen, könntest da zumindest ein bisschen entzerren, den ganzen Spaß. Das wäre, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Und dann kriegst du es vielleicht ja so geregelt. Also ich glaube jetzt nicht, dass man hier die richtig großen Geschütze auffahren sollte, sondern wenn dann so kleinere Sachen von mir aus da könnte ich mit leben. Ich habe halt nur Angst, dass man irgendwie, wie du gesagt hast, Zemo, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Liga im Gegensatz oder gegenüber den anderen Sportligen so ein bisschen verliert, also gerade in europäischen Sportligen, weil also selbst im europäischen Basketball sieht man es ja, da ist halt, da hast du kein Salary Cap, sondern Teams haben unterschiedliche monetäre Mittel zur Verfügung und allein dadurch ergibt sich halt innerhalb der Ligen so große Diskrepanz an Spielertalent, was für die jeweiligen Teams verfügbar ist, dass es halt einfach sehr, sehr schwer ist, da über längere Zeit als schlechtes Team erfolgreich zu sein. In der NBA hast du zumindest immer diese Hoffnung, wenn ich jetzt einen Spieler drafte wie, keine Ahnung, Cooper Flagg, dann habe ich als Dallas jetzt über die nächsten vermutlich 10 Jahre mindestens mal Teamkontrolle über diesen Spieler, weil es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der nach dem Rookie-Contract bei mir unterschreiben wird. Und wenn der dann ein Generation Talent ist, dann kann ich es zumindest hinbekommen, in dem Zeitraum irgendwie mal, keine Ahnung, in die Finals zu kommen, einen Titel zu holen oder was auch immer. Mhm. Und das ist halt schon ein Faktor, den du sonst in keinem anderen großen Sport so hast. Dementsprechend finde ich, ist das schon was ich auf jeden Fall mit meiner Tweaks von mir aus, aber sonst nichts Großes hier, weil ich glaube, das ist halt was NBA-Fans wirklich zu schätzen wissen sollten.
Ich glaube, das Problem ist ja auch gar nicht, dass an sich Teams schlecht sind oder manche Teams vielleicht sogar tanken oder noch nicht tanken oder wie auch immer, sondern wenn es halt in manchen Phasen einfach überhand nimmt und es zu viele sind und das sich dann auch noch kombiniert mit Verletzungen und du dann auch noch Teams hast, die vielleicht einfach kacke sind, obwohl sie es gar nicht wollen und du dann wirklich so einen Drip drin hast. Ich glaube, dass so eine Kombination aus manchen Dingen, dass du vielleicht gewisse Fristen verlegst. Ich habe einen Vorschlag gelesen, dass man zum Beispiel die Playoffs irgendwie ausweitet, um jeweils 2 mehr Teams im Osten und Westen, dass du quasi noch eine Serie dazu generierst, was bedeutet, dass wieder weniger Teams übrig bleiben, die nicht in die Playoffs kommen und lauter solche Dinge. Da mag jetzt jeder einzelne Vorschlag für sich besser oder schlechter sein und auch das Ruder nicht rumreißen, aber ich glaube, wenn man da gewisse Dinge, also auch die Sachen, die Christian jetzt vorgelesen hat, gewisse Kombinationen macht und du hast dann am Ende irgendwie vielleicht 1, 2, 3 Teams irgendwie, die irrelevant sind, aber alle anderen sind spielrelevanten Basketball, dann hast du ja auch was gewonnen, dann ist es ja auch in Ordnung, weil dafür hast du halt auch eine Liga mit 30 Teams, die, also da fallen halt jeden Abend wahnsinnig viele Spiele bei runter, das ist schon richtig, bleibt noch genug, es darf halt nur nicht überhand nehmen und mir hat sich in den letzten Jahren, aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch einfach an mir oder dass ich einfach erstaunlicherweise jedes Jahr ein Jahr älter geworden bin, dass mich manche Dinge einfach mehr nerven, die ich wahrscheinlich früher irgendwie komplett ignoriert habe. Und auch da muss man sagen, wenn wir jetzt weiter zurück in den 90ern, gab es das natürlich auch schon ganz genauso. Da war es irgendwie teilweise auch gruselig oder vielleicht sogar gruselig manchmal. Kann ich mir auch ein paar Seasons irgendwie Anfang der 2000er erinnern, wo du auch teilweise die Augen zumachen musstest. Also es ist nicht so, als wirklich auf die lange Frist, als hätte sich da irgendwie furchtbar viel verändert. Aber es ist ja offenkundig nach wie vor Thema, sonst würden ja auch diese ganzen Vorschläge, die du jetzt auch gerade genannt hast, Christian, gar nicht so reintröpfeln. Und die tröpfeln tatsächlich in letzter Zeit, also entweder sie tröpfeln verstärkt rein oder es wird verstärkt diskutiert oder die Liga merkt nach den Jahren einfach, dass natürlich trotzdem auch dieser Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit bei den Fans gegenüber der NFL, der NHL, MLB, auch europäischem Fußball, der ja auch zum Beispiel in den USA auch immer beliebter wird, und auch andere Sportarten, der ist natürlich schon krass. Also jede von diesen Ligen buhlt aktiv um Aufmerksamkeit und dann musst du einfach gucken, dass du halt deine Schwachpunkte ausmerzt. Natürlich fände ich es auch cool, wenn man das im europäischen Fußball meinetwegen auch mal machen würde, ne? Wäre ja auch mal interessant, wenn sich die Top-Ligen irgendwie ein Salary Cap irgendwie geben würden oder sowas. Also das ist ja gerade revolutionär. Über solche Dinge könnte man auch nachdenken, wird wahrscheinlich niemals kommen. Aber da gäbe es auch sehr, 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 sehr viel zu verbessern.
Ja, ganz andere Voraussetzungen. Und wenn aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive aller NBA-Fans, es gibt ja auch die Möglichkeit, es dauert nicht mehr so lange, bis die Playoffs anfangen, einfach währenddessen den Bundesliga-Abstiegskampf zu verfolgen Oder, was ich sehr empfehlen kann, vielleicht beim heimischen Regionalligisten oder Oberligisten mal in die Halle zu gehen. Ja. Weil die kommen jetzt langsam auch alle in ihre Schlussphase der Saison, in die Playoffs. Und wenn die mit ihren Playoffs und Saison-Endphasen fertig sind, dann starten wir einfach mit den NBA-Playoffs. Das ist vielleicht auch eine ganz nette Option.
Ja, definitiv. Gut, Jungs, dann sind wir hier durch mit unseren drei Teams und noch so ein bisschen rumgerannt. würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Jetzt geht es ja dann schon langsam auch mit 7-Meilen-Stiefeln Richtung Playoffs. Vielleicht ein gewisses Tal ist noch zu durchschreiten, aber das eine oder andere Rennen dann oben ist ja dann doch auch nochmal interessant, irgendwie ehrlich gesagt, um die Plätze. Und da werden wir uns nochmal ein paar Teams rausgreifen. Also ich bin schwer dafür, dass wir nochmal über die Knicks sprechen, weil die hatte ich persönlich jetzt schon länger nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht auch nochmal die Situation der Magic beleuchten tatsächlich, denn da seit Franz Wagner zurück ist oder so, das ist auch nicht irgendwie alles Gold, was glänzt und läuft nicht ganz so rund. Also nicht erst seit Franz Wagner zurück ist, das wollte ich jetzt damit nicht implizieren, sondern aber für ihn eben auch. Und findet sich sicher noch was. Zur Not sprechen wir einfach über die Sixers. Dann sagen wir einfach, Christian darf eine Stunde erzählen und wir nicken dazu. Ja, wir werden auf jeden Fall ein Thema finden.
Ja, vielleicht können wir auch über ein anderes Team als über die Sixers sprechen. Ist wieder mal kein gutes Thema.
Ja. Wir müssen bei dem Magic dann auch drüber reden, welchen Franz Wagner Games Samo genau meint.
Ja, in den letzten auch gerade gedacht.
2 Monaten sind ja nur 4 stattgefunden mit ihm. Der ist ja immer noch verletzt eigentlich.
Ja, also ja, ich wollte damit sagen, dass seit er grundsätzlich wieder erstmal hätte available sein können, ist es ja auch nicht irgendwie so, dass das irgendwie grundsätzlich rund gelaufen ist. So wollte ich es eigentlich framen. Aber ich wollte nur Franz Wagner nochmal erwähnen, dass so ein bisschen mehr Interesse an den Magic besteht. Ja. Gut. Jungs, dann wir hören uns. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Abend. Euch da draußen viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und wie heißt es immer so schön? In anderen Podcasts. Bleibt uns gewogen. Und so halten wir hier es auch. Also haut rein. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao.